Sebastian, hat dir dein Sohn mittlerweile erklärt, wer Ouroboros ist?
Ja, pass auf. Also wenn ich das richtig verstanden habe und mein Sohn, Klammer auf 6, Klammer zu, eine verlässliche Quelle ist, dann ist Ouroboros
Auf
eine
jeden Fall eine verlässliche Quelle.
absolut verlässliche Quelle. Dann ist Ouroboros eine Stadt, genau wie in Ninjago City. Und in dieser Stadt wohnen Schlangen. Und die Schlangen sind ja, wie wir alle wissen, bei Ninjago, die geht's ja gut.
Ja, mir
Ja?
geht's super.
Ja? Nee,
Mir geht's ganz hervorragend.
das ist gut. Das klang kurz so, als wärst du umgefallen.
Plumps.
Genau, bei Ninjago sind die Schlangen die Bösen, aber auch die ein bisschen lustigen. Also die ein bisschen lustig Bösen. Also die sind schon unheimlich, aber die machen auch manchmal echt dämliche Sachen.
Okay, cool. Ja, ich habe mehr über Ouroboros rausgefunden, aber
Noch
dazu,
mehr?
ja,
Noch
aber
das
dazu.
Ganze? Mir explodiert jetzt schon der Kopf, wirklich. Also was ich eben gesagt habe, ist, noch mehr Informationen, dann platzt mir ja der Kopf.
Zu welchem Thema hast du das gesagt? Ich bin mir völlig unsicher, ehrlich gesagt.
Wir haben über Ouroboros gesprochen und
Ah
über
ja.
das valide Wissen meines Sohnes. Und wenn ihr jetzt denkt, ist Andi völlig senil geworden, was ist in der Zwischenzeit passiert? Zwischen dem Satz ungefähr vor 3 bis 7 Sekunden, den ihr gehört habt, und denen jetzt sind bei uns verschiedene Jahre vergangen gefühlt.
Ich habe übrigens diesen ersten Satz auch überhaupt nicht aufgenommen, ne? Ist ja klar, ne? Also beziehungsweise die Aufnahme wird schon wieder gelöscht.
Ach so, ja, ich habe alles da.
Ja, hervorragend. Dann
Ja.
können wir ja alles zusammenschneiden.
Ja,
Mein Gott, was ist
absolut.
das für eine Chaosaufnahme
Ich
schon wieder hier?
weiß,
Ich bin vor
vor
wie im Adventskalender.
es ist vor allen Dingen noch nichts, wir haben noch nichts Produktives hier gemacht. Das ist so, wir haben noch nicht mal angefangen und schon ist
Ja, aber wir haben zumindest schon über Ouroboros geredet und ich kann dir zumindest sagen, dass ich in dieser Folge noch mehr über Ouroboros reden möchte.
alles klar, das ist toll, weil lustigerweise heißt unsere Folge ja auch so, über die wir besprechen wollen.
Ja, unsere Folge heißt nicht so, aber die Folge von Prodigy wird so heißen.
Weiß der geil, wie unsere Folge heißt. Ihr wisst es schon, Mensch.
Schlangenbeschwörung.
Lass uns mal anfangen, oder?
Ihr
Ja,
hört
bitte.
einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Rechner eingeschaltet habe eben, da habe ich meine Smartwatch mit angeklemmt und
Ist sie voll geladen?
jetzt ist sie voll, nee, ausreichend, was auch immer das heißt. Die Batterien ihrer Watch sind ausreichend geladen. Hast du gemerkt, wie ich keinen Markennamen genannt habe?
Finde ich gut, ja, finde ich sehr, sehr gut.
Absolut.
Aber jeder weiß, was du für Marken trägst. Wie viel ist
Ja.
dein Outfit eigentlich wert?
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur vorletzten Folge Star Trek Prodigy. Sie heißt auf den wunderschönen Namen, Andy.
Sie heißt auf
Ach,
den
ja,
Namen?
sie heißt auf den Namen.
Sie heißt auf den
Es ist
Namen.
wirklich wie
Fragwürdige
Discovery Panel.
grammatikalische Entscheidung an dieser Stelle von dir. Ich muss sagen, also die Folge,
Komm, wie heißt sie auf den
die Folge heißt Ouroboros Part 1, der Anfang vom Ende Teil 1. Oder Netflix sagt die Zeitschleife Teil 1.
Namen? Der Anfang vom Ende, ja, es ist so ein bisschen auch das, was ich gerade fühle für unseren Podcast.
Ja, das wollte ich, da wollte ich eh mit dir drüber sprechen, aber du kannst gerade noch mal diesen Anfangssermon, den du immer von dir lässt, auch noch kurz zu Ende
Gott,
bringen.
das war eine schöne Ankündigung. Also ich sage jetzt auf dem Panel heute, danach sagst du mir, das ist unsere vorletzte Folge übrigens. Das ist geil. Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Und morgen möglicherweise nicht mehr.
Wer weiß das schon so genau? Aber die Frage ist ja, also Sebastian, Thomas
Andreas.
Gottschalk hat ja jetzt seine Karriere beendet.
Ja,
ne?
der ist krank, hat er gesagt.
Ja, der hat, glaube ich, irgendeinen Tumor oder sowas. Anyway.
Nee,
aber
seltene Krebsart auf jeden Fall. Weiß ich
ja,
nicht.
aber er hat jetzt auf jeden Fall seine Karriere beendet.
Aber nicht ohne nochmal ins Fernsehen gegangen zu sein. Das war gestern,
Ja,
glaube ich, ne?
das war ja alles geplant.
Ja.
Diese letzte Sendung von Denn sie wissen nicht, was passiert oder so, heißt die Folge, das ist die Sendung, weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Anyway.
Aber das ist ja das Konzept gewesen jetzt in den letzten Monaten und Jahren mit Thomas Gottschalk. Denn sie wissen nicht,
Ja,
was passiert.
so, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute, natürlich.
Absolut.
Die Frage ist jetzt so ein bisschen, also wir würden ja vielleicht sagen, er hat eventuell ein bisschen zu spät seine Karriere beendet.
Ja, er hat auf jeden Fall nicht so ganz den Zeitgeist mitbekommen. Also er hat nicht verstanden, dass dass er nicht mehr ganz passt, weil, also auch um das nochmal zu honorieren, er war ja in der Zeit, als er angefangen hat, hat er ja quasi das Showbiz aufgewühlt mit seiner Art, ja. So, ne? Also er hat einen komplett neuen Stil etabliert. Er war ein Wunderkind, ein großes ein Talent. Enfant
terrible.
Ja, so, also aber ein nicht Kinski halt, ne, sondern einer der Netten, ja. So, wobei er Kinski mal interviewt hat und das war auch ganz witzig.
Ja, aber ich wollte ja gar nicht mit dir über Thomas Gottschalk reden.
Nee, ich wollte nur sagen, also ne, er hat ja mal den Zeitgeist gepasst, dann hat sich der Zeitgeist halt nur verändert und er nicht und er hat es nicht mitbekommen.
Ja, und das war sehr unerbittlich in den letzten Jahren. Deswegen will ich einfach die Frage stellen.
Ja.
Wie schafft man es denn, den Zeitpunkt mitzubekommen, wann man aufhören sollte?
Oh, das ist eine gute Frage.
Weil vielleicht, also wir sind ja jetzt hier, wir haben jetzt 8 Jahre hinter uns.
Ne? Ja.
Also schon ein bisschen mehr als 8 Jahre, ehrlicherweise. Ne? 8 Jahre und 3 Monate.
Ja.
Und das ist ja auch schon eine lange Zeit. Also meinst du vielleicht, irgendwann müssen wir das Discovery Panel auch beenden, bevor uns der Zeitgeist frisst?
Es ist so ein bisschen die Frage, also generell sollten wir das tun, bevor wir zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, komplett abbauen oder peinlich werden oder
Es könnte aber sein, dass das vor 6 Jahren schon war.
Das stimmt. Es könnte auch sein, dass es vor 8 Jahren schon der Fall war. Also noch peinlicher und noch mehr abbauen. Ich hab da, ich weiß gar nicht, jetzt die Tage irgendwann mit irgendwie drüber gesprochen. Ne, das ist ja schon irgendwie auch wie, also dass so Eigenschaften gibt, die ich schon irgendwie schätze an mir und die mir sehr, sehr große Probleme bereiten würden, wenn sie nicht mehr so wären. So. Also wenn sie nicht mehr da sind. Und das selbst zu erkennen, ist ja auch ist ja auch gar nicht mehr so einfach, ne? Also das dann auch wirklich selbst gut einzuschätzen, ob man die Fähigkeit noch besitzt, eben sowas wie das hier zu machen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, die ist vielleicht gar nicht so unser Ding, weil also das Problem war ja bei Gottschalk, dass er im Prinzip das Gleiche weitergemacht hat wie vor 30 Jahren, nur dass der Zeitgeist sich gewandelt hat. Wir machen ja etwas, was in, ja schon, möchte keinen von euch zu nahe treten, aber schon so ein Stück weit in der Nische stattfindet und also wir sind nicht der große Samstagabend-Show, das gibt's ja eh nicht mehr.
Show-Act,
also wir könnten er werden, möglicherweise. Aber ich glaube, unser Vorteil ist, dass ihr mit uns zusammen auch zeitgleich abbaut. Und dass das dann vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Also wir haben ja jetzt im Moment auch Leute, die sind irgendwie, ich würde sagen, so von Ende 20, von dem ich so weiß, Ende 20 bis über 60 so, ne? Und
auf jeden Fall eine sehr, sehr werberelevante Zielgruppe.
Sehr, sehr werberelevante Zielgruppe, absolut. Auch nur attraktive Menschen.
Zumindest alle, die ich getroffen habe, ja.
Genau, also ich glaube auch vor allen Dingen innerlich attraktive Menschen.
Ich würde auch sagen äußerlich.
Absolut. Und ich glaube, deswegen ist das vielleicht da gar nicht so, also in dem Fall gar nicht so ein Problem. Wir sollten nur darauf aufpassen, also ihr könnt uns ja jederzeit einen Spiegel vorhalten, wobei ich weiß auch gar nicht, was ihr von uns erwartet, weil ihr wisst ja sowieso immer alles besser über Star Trek. Deswegen ist so die Frage, was erwartet ihr überhaupt von uns? Also ist es auch noch okay, wenn wir noch debiler und noch unkonzentrierter werden? Oder ist es vielleicht sogar der Reiz an der Sache?
Ja. Ich muss ja mal eine philosophische Frage wieder hier in den Raum stellen.
Ja.
So. Also wir haben ja so den Anspruch, immer progressiv zu sein und dann auch irgendwie progressives Star Trek so zu embracen und sowas.
Ja,
und das werden wir auch wieder tun, wenn jetzt Starfleet Academy losgeht. Ne? Und
also das machen wir schon noch mit, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir jetzt mit Prodigy auch schon gemacht. Ne?
Ja.
Aber vielleicht, jetzt mal eine ganz andere Richtung. Ne?
Ja.
Vielleicht ist der Zeitgeist ja so, dass er gar nicht mehr progressiv ist.
Ja.
Vielleicht ist der Zeitgeist ja eher so, dass er sich rückwärts gerichtet entwickelt.
Das heißt, Thomas Gottschalk könnte diesen Podcast vielleicht in 10 Jahren machen.
Zum Beispiel. Also wir passen einfach nicht mehr zum Zeitgeist, weil wir progressiv denken.
Das kann natürlich passieren. Das kann natürlich, also es gibt garantiert auch eine ganze Menge Menschen, die uns irgendwann abgeschaltet haben, weil ihnen auf den Sack gegangen ist, dass wir hier darüber sprechen, dass wir es gut finden, mit der Welt gut umzugehen oder so.
Genau, zum Beispiel.
Ja.
Und wenn dass wir einfach diesen Zeitgeist-Turn gar nicht mitbekommen haben, weil wir uns in dieser Blase so wohlfühlen, dieses progressiven Denkens und sowas.
Ja. Aber ich meine, dann sitzen wir hier irgendwann ein paar Jahren zusammen mit ein, zwei von euch und Luisa Neubauer und weiß ich, kochen Tee halt, ja.
Nee, kein Tee.
Es ist gut, dass es der Punkt war, der dich gestört hat.
Alles okay, aber bitte continue.
Anni, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch das Gefühl, dass das klingt jetzt irgendwie eingebildeter, als es ist, aber ich habe das Gefühl, wenn das in Zukunft nicht mehr werden, also mehr Menschen werden, die so oder so ähnlich denken wie wir oder noch progressiver, also ich finde mich ja gar nicht so progressiv. Ich halte uns für Menschen, die halbwegs denkend sehenden Auges nicht in die Katastrophe rennen wollen.
In die Kreise gelaufen.
So. Und versuchen irgendwie unser Leben so halbwegs ordentlich hinzubekommen, ja, damit wir auch unseren Kindern, potenziellen Kindern, unseren nächsten nachfolgenden Generationen noch so halbwegs in die Augen schauen können. Mhm. Und das halte ich jetzt gar nicht so für total abwegig. Und ich glaube, wenn es nicht mehr Leute werden in Zukunft, die zumindest so halbwegs so ähnlich denken, dann ist ja egal, was wir für einen Podcast machen.
Ja, das kann schon sein. Aber auf so eine dunkle Note wollte ich jetzt gar nicht enden. Ich wollte ja über den ersten Teil dieser Ouroboros-Folge sprechen und das.
Aber wir können kurz den Ball nochmal zurückspielen. Also ich habe so das Gefühl, wir kriegen das gerade noch so einigermaßen ganz gut hin. Ich bin mir nicht so ganz sicher bei jeder Folge, die wir jetzt in diesem Adventskalender bisher gemacht haben, ob das wirklich top-notch Unterhaltungskunst war.
Aber der Adventskalender, das finde ich ja richtig schön. Der Adventskalender polarisiert ja auch.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt gerade noch
auch
eine Nachricht bekommen. Ja, wir haben gerade noch eine Nachricht bekommen. Warum geht ihr denn ständig weg vom Mikro? Diese Stille ist ja fast unerträglich.
Absolut.
Bitte
das ist zum Kotzen.
Geht doch ans Mikro dran und schmatzt ordentlich. Das ist mir doch egal. So, andere Leute sagen, boah, nee, wenn du ihr schmatzt, bin ich total raus und sowas. Das ist polarisierend. Das ist
super. Also, da fühlt ihr was,
alles,
Leute.
Das wird alles gipfeln im großen Senftest, für den wir dann für den Grimme-Preis nominiert werden.
Da will jeder seinen Senf zu geben.
Wie einst Colin Gable und Florentin Will. Und ich freue mich schon. Ich freue mich schon.
Auf den Grimme-Preis? Warst du schon mal in Marl?
Ja, auf den Grimme-Preis. In Marl war ich schon mal, ja.
Ja, mhm. Ich nicht.
Ja, du warst ja auch noch nicht nominiert für den Grimme-Preis.
Ja, du auch nicht. Aber
woher willst du das wissen?
Ja, ein bisschen kennen wir uns ja. Und wenn du mir einen Grimme-Preis vorenthalten hättest, das würde mich schon sehr wundern.
Vielleicht war ich nominiert mit einfach Marvel.
Nur gerade in dieser, ja genau. Auch das als beteiligt an der ausführenden Produktion würde mich doch eher wundern.
Also, das könnte doch sein.
Wir sind übrigens heimlich zum Grimme-Preis gefahren.
Ja, genau.
Damals. Ganz
heimlich. Ja, wir durften nur drei Leute mitnehmen und dann haben
bevor
wir
es Ärger heimlich gibt, haben wir euch das einfach nicht erzählt, Leute.
So, genau, so.
Ah, ja, ich sehe plötzlich doch nicht mehr so viel Zukunft für diesen Podcast.
Das ist möglich. So, aber jetzt, wir kommen mal wieder hin zurück, weil sonst wird das mit dem Grimme-Preis sowieso nichts, wenn wir jetzt nicht einfach hier mal richtig provozieren. Produzieren.
Das Einzige, was ich gerade eben sagen wollte, war eigentlich nur der Satz, ihr seid ja unser Spiegel. Das heißt, wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, und zwar in einer signifikanten Menge von Menschen, also nicht irgendwie Einzelne, die einen Schluck aufhaben und deswegen irgendwie das nicht vertragen gerade oder morgen dann wieder vertragen oder wisst ihr, was ich meine? Also, wenn sich konstant herausstellen sollte, über einen längeren Zeitraum, dass eine signifikante Nummer von Leuten denkt, boah, was macht ihr einen Scheiß, dann deabonniert nicht einfach, sondern dann sagt uns Bescheid. Das wäre voll nett.
Genau, sagt uns Bescheid, ey Leute, ihr habt echt den Shark gejumpt, ihr habt echt den Fridge genuked, ihr habt...
Ja, die alten Sachen waren super, die neuen Platten mag ich nicht oder so, ne, so war das. Da höre ich doch lieber Track am Dienstag, da weiß man, was man bekommt.
So,
da schmatzt richtig auch keiner. Ja.
Da schmatzt überhaupt keiner.
Nee.
Dreck am Dienstag ist der unschmatzigste Podcast, den es gibt.
Ja.
Übrigens, schöne Grüße an alle unsere Kollegen. Ich wollte es gerade nicht nochmal an dieser Stelle sagen. KollegInnen möchte ich fast sagen, weil Björn und Claudia waren jetzt hier auf der Comic-Con Dortmund. Da habe ich Fotos von ihnen gesehen. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Habe ich Fotos von ihnen gemacht.
Ja. Ich hab Benjamin gesehen. Der hat zum Beispiel auf irgendeiner Comic-Con oder Nexus-Con oder sowas.
Da Nexus-Con war es.
Kann sein, auf jeden Fall hat er irgendwo einen Captain's Share unterschrieben,
warum fragt mich keiner, ob ich einen Captain's Share unterschreibe?
Weil deine Unterschrift nicht so schön ist wie die von Benjamin. Und dann Dreck am Dienstag produzieren eifrig vor sich hin und machen sowas. Also ich finde es ganz, ganz toll. Schöne Grüße an alle unsere KollegInnen.
Absolut. Ja, was da alles so entstanden ist damals vor 8 Jahren und 3 Monaten.
Ja, toll. Toll. Richtig toll. Und vielleicht sehen wir uns auch bald alle wieder im Januar irgendwann. Achtet doch mal bitte auf die Online-Medien eurer Wahl.
Vielleicht Genau, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal so ein kleines statt des Adventskalenders, aber vielleicht innerhalb des Adventskalenders oder irgendwas, vielleicht auch irgendwas Gemeinsames, also so ein kleines Adventstreffen oder sowas zu machen. Das finde ich ganz schön.
Im Advent? Oder im Januar? Ich finde den Januar. Der Januar bietet sich ganz gut dafür an.
Weil nein, ich meine mit den anderen. So nächstes Jahr, weißt du? So, irgendwie so nächstes
ja, aber Jahr doch mit nicht im Advent. Nee, da im Advent haben immer so viele Leute was zu tun. Das ist alles immer so.
Aber so schön, ist so gemütlich. Und da kann man eine Kerze anzünden oder ein Auto.
Ja, das kann man auch im Sommer. Auf meiner Terrasse zum Beispiel. Wir können uns alle auf meiner Terrasse treffen und eine Kerze anzünden.
Das ist okay.
Oder wir fahren alle zu Björn in den hohen Norden. Da ist auch sehr, sehr schön.
Und kalt.
Ja, aber nicht im Sommer.
Das weißt du nicht. Warst du jemals im Norden im Sommer?
Ja.
Der Norden ist im Norden. Im Norden ist es kalt.
Ich war im Norden.
Da ist irgendwann Eis und Schnee.
Sebastian, wir haben letzte Woche ja eine Folge besprochen, die hieß Touch of Grey, kein Silberstreif am Horizont oder Wageburg ist kein...
Wagenburg.
Wagenknecht ist kein Privileg der Jugend. So. Kannst du bitte mal sagen, was die Leute denn dazu gesagt haben, zu dieser Folge, die wir da produziert haben?
Ah, indeed, das kann ich. Ich gehe auch tatsächlich einfach mal das Feedback von oben nach unten durch, weil es tatsächlich nahezu ich rede jetzt von der Seite, von unserer wunderschönen Webseite, ja. discoverypanel.de, weil fast jeder der Kommentare ein neues Topic hatte. Also deswegen kann man so Topic-Sliding-mäßig hier einmal so durchglitschen.
War Ramrod der Erste?
Ramrod war der Erste und hat ein bisschen was über TKKG erzählt. Er hat irgendwie gesagt, als wir uns kurzfristig verspätet haben, aus Gründen, dass er dann noch ein bisschen TKKG hört. Das hat so ein bisschen meine Aufmerksamkeit gecasht und ich wollte mal kurz dich fragen, Ramrod, und natürlich auch gerne alle, die sich da auch sonst noch berufen fühlen. Geht das noch? Weil natürlich habe ich auch früher TKKG und Fünf Freunde gehört, aber ich finde, also ich habe irgendwann mal Fünf Freunde die erste Folge nochmal gehört, die fand ich ein bisschen strange, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man die erste drei Fragezeichen Folge hört, dann ist die auch irgendwie strange. Also lohnt es sich, in diese Franchises da nochmal einzutauchen? Also nochmal irgendwie so ein TKKG-Rehear zu machen, weil man könnte, also ich könnte ja auch das mal unterbrechen, dass ich andauernd drei Fragezeichen immer wieder in Dauerschleife höre. Das war das, was ich mal kurz loswerden wollte in die Welt. Hast du da Erfahrungen mit?
Nein. Nee, also ich habe wirklich lang nicht mehr TKKG gehört und mein großes Problem ist ja gerade, dass ich noch nicht mal drei Fragezeichen hören kann, weil ich in letzter Zeit so gut schlafe, dass ich wirklich diese neue Folge hier, Phantasmophon oder sowas, also die ist ja schon nicht mehr neu, wahrscheinlich nicht mehr die letzte, aber ich schaff's einfach nicht, die zu hören.
Ja,
weil
ich kenn das Problem.
Weil ich immer nach einer Minute einschlafe, das ist unglaublich.
Es ist natürlich kein Problem, aber es ist, ich kenne die Herausforderung und habe mit ihr auch in letzter Zeit immer mal wieder zu kämpfen. Deswegen bin ich jetzt wieder mal dazu übergegangen, um so immer ein bisschen Land zu gewinnen, weiß ich nicht, beim Spülmaschine ausräumen, mal 10 Minuten zu hören, damit ich mal weiterkomme.
Das finde ich toll, aber da höre ich immer Podcasts.
Ja, das kann ich auch verstehen.
Und es gibt so Podcasts, die produzieren gerade jeden Tag. Das ist wirklich unglaublich.
Das ist wirklich auch lästig, ganz ehrlich.
Ja.
Also, erzählt mir was über TKKG, würde mich interessieren. So, Ramrod, bleiben wir noch kurz einen Moment. Er schreibt nämlich was zu der Frage, was war denn jetzt eigentlich das erste Kommando von Janeway? Da gab es den Namen Billings, ja. Schreibt auch 7 Jahre zur Erde passt. Da haben wir auch drüber philosophiert, wie lange sie denn am Ende jetzt gebraucht haben. Und ich habe dann einfach mal sicherheitshalber eben kurz, weil da gab es dann noch irgendwie so ein Hin und Her drüber, habe ich einfach mal die KI meiner Wahl gefragt, die mir dann bestätigt hat, dass Captain Janeways erstes Kommando die USS Voyager war. Wobei es halt ein paar Non-Kanon-Quellen gibt, mit Hinweisen auf die USS Billings und das geht dann in Richtung Romane, ja. Das heißt, jetzt ist so die Frage, ob offizieller Kanon scheint mir hier so zu sein oder nicht Kanon. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wenn du den Kanon fragst, ist das erste Kommando von Captain Janeway die USS Voyager. Wenn du Romane fragst, dann ist es die USS Billington. Und genau.
Aber wir fragen ja keine Romane.
Wir fragen ja gar keine Romane. Ein ganz anderes interessantes Topic bringt Deftone in dem Zusammenhang auf. Sie fragt nämlich, wenn die Voyager 7 Jahre gebraucht hat, ja, also hier von Start im Delta-Quadranten bis zurück zur Erde und Chakotay 10 Jahre verschollen gewesen ist, wie kann es dann 14 Jahre her sein, dass Janeway Captain geworden ist? Weil
wegen Zeitreisen.
10 plus 7 sind ja 17, ja?
Wegen Zeitreisen.
Welcher Zeitreisen? Das müsste ja dann, also die Voyager hat ja am Ende ihrer Reise quasi, also eine Zeitreise war es ja auch nicht, aber sie ist ja.
Ja, aber Chakotay hat Zeitreisen gemacht, der ist doch durch diese Wurmlöcher geflogen und die sind zeitsensibel.
Ja, das ist ein Argument.
würde ich sagen. Ne?
Defton ist ein gutes Argument, oder?
Ja, also.
Sie hat nämlich das Wort nach Graf Zahl benutzt und ich wollte eigentlich jetzt nur noch Graf Zahl einbauen, aber du hast mich jetzt schon überzeugt, dass ich eigentlich direkt weitergehen kann. Defton, was sagst du?
Du musst nicht Graf Zahl einbauen, tatsächlich.
Ja.
Ja, obwohl die Sesamstraße hat ja heute am heutigen zweiten Adventssonntag, wir nehmen einen Tag früher auf. Es tut mir leid, Leute, dass wir euch die Illusion nehmen müssen, dass wir immer live senden.
Niemand hat die Illusion, dass wir das tun.
Und da hat die Sesamstraße tatsächlich Graf Zahl in der Instagram-Story gehabt. Das fand ich ganz, ganz toll.
Das ist ja hervorragend. Wie alt mag der denn sein mittlerweile?
Weiß ich auch nicht. Ja. Das ist aber ein Vampir, der stirbt ja nicht.
Der lebt von Brüchen.
Ja, der lebt, genau. Der kann sich alles brechen und trotzdem ist alles in Ordnung. So.
Frank W. schreibt, ich höre auch bei den Prodigy-Folgen zu. Also es ist noch ein weiterer Posting aus der Kategorie Lebenszeichen. Nur ist es so lange her, dass ich die Folgen gesehen habe, dass ich mich erst, wenn ihr drüber sprecht, ganz langsam wieder erinnern kann, worum es da ging. Du, das geht mir sogar so, wenn ich die Folge gestern gesehen habe, aber es ist ein anderes Thema. Bisserwässerin schreibt, hier mal Wikipedia, Thema Advent und Ankommen und diesen Beef, den ihr euch da liefert, aus dem ich mich eigentlich heraushalten wollte. Deswegen zitiere ich hier nur das, was sie zitiert hat. Der Advent beginnt in der katholischen Liturgie wie in evangelischen Traditionen evangelischen Traditionen mit der Vesper am Vorabend, die Vesper am Vorabend des Adventssonntages. Sie endet am heiligen Abend vor der ersten Vesper vor Weihnachten. Um sich vom Judentum abzugrenzen, gilt der Sonntag seit Kaiser Konstantin oder so als Ruhetag, aber da in der Bibel der Sonntag der erste Tag der Woche ist, die ersten ChristInnen kommen ja naturgemäß aus dem Judentum, zum Beispiel Methusalem 28,1 oder so. Das oder so kam von mir, ist traditionell kirchlich heute noch so. Es ist traditionell kirchlich heute noch so. Hier vermischen sich die Konzepte siebter Tag als Ruhetag und Ostertag als neuer Beginn. Die Wochensprüche, die es zumindest bei den Evangelischen gibt, werden am Sonntag verkündet und gelten für die heute beginnende Woche. Insofern kein Erklärvideo, aber ein wenig Input. Wir hatten nach einem Erklärvideo gefragt. Ne?
Ja, ja,
ja.
Aber ich find's hervorragend. Vielen Dank auf jeden Fall.
Also es ist ein Clash von verschiedenen religionsinternen Ruhetagsregelungen.
Ja. Was ich jetzt vor allen Dingen mitnehme, ist das Wort Vesper. Ich irgendwie bei diesem Wort Vesper denke ich
Vesper.
Immer an Wurst. Findest du das auch
keine
nicht Vesper. So ein Vesper, so ein Vesperbrett, da ist doch immer so Wurst drauf.
Das Wurst und so ein
Salami. Genau.
Vor allen Dingen, dass du bei Wurst sagst, finde ich.
Ich habe nicht Mh gesagt.
Ich habe schon was Mh gesagt.
Was ist denn los mit dir? Du unterstellst mir irgendwas.
Spul mal bitte zurück. Hat er Mh gesagt oder nicht?
Ich habe nicht Mh gesagt. Also ich mag Wurst, ehrlich gesagt. Ich esse nur keine.
Ja.
Aber ich habe nicht Hm gesagt. Ich sag allgemein selten Hm.
Bisserwässerin fügt noch an, die Folge Prodigy.
Hm, Senf.
Wir haben übrigens noch einen Senf geschickt bekommen von Michel. Schöne Grüße. Michel. Ich kann es eh nicht aussprechen. Das hatten wir doch schon mal. Wir haben das irgendwie, wir müssen alles je, das ist schon Gottschalksche.
Es gibt halt zwei. Der eine heißt Michel, der andere Michel.
Die Bisserwässerin fügt nur an, die Folge Voyager fand ich übrigens großartig. Eine der besten.
Die Folge Voyager. Mag ich.
Prodigy.
Nee, sie hat aber Voyager, glaube ich, gesagt.
Nein, ich hab den Gag, glaube ich, verbaselt jetzt. Die Folge Prodigy fand ich übrigens großartig. Eine der besten, vielleicht die beste Folge Voyager. So war es nämlich.
Ja, schön. Gefällt
mir. Defton hat noch den Medientipp der Woche. Und schreibt erstmal noch, ich fände super, wenn ihr eine Expertin einladet, um über die Artemis-Mission zu reden. Ja, wir arbeiten dran. Falls ihr Astro-Alex nicht bekommt, im Deutschlandfunk gibt's ein tolles Interview mit ihm, ist da verlinkt. https://www.deutschlandfunk.de/weltall-esa-alexander-gers-mond-mission-100.html
Bitte tippt das alles exakt so ab.
Als Hörtipp. Auch wenn ihr das ja genau eigentlich nicht wolltet. Ja. Doch, wir sind immer offen für
Hörtipps. Nee, generell. Nein, wir machen noch keine Werbung für andere Hörgeräte.
Was?
Wir sind nur für Gears-Hörgeräte. Kauft Gears-Hörgeräte, weiß ich nicht. Nee, ich finde grundsätzlich finde ich es gut, wenn Astro Alex in anderen Medien spricht, aber richtig gut fände ich es, wenn er in unserem Medium spricht.
Ja. Oh, schon okay. Also, wir freuen uns über alle
Astro Thomas Alex. Reiter nehmen. Heißt der so?
Ja, der heißt so. Ich glaube schon. Ja, Thomas Reiter. Ja. Aber ist Thomas Reiter jetzt nicht gerade irgendwie ins Wissenschaftsministerium gewechselt oder sowas Absurdes?
Das weiß ich nicht. Thomas Reiter, ehemaliger Raumfahrer, Berater des ESA-Generaldirektors. Er ist 67 Jahre alt, der Mann. Sieht immer noch sehr, sehr jung aus.
Ja, ich glaube, es schadet für deine Work-Life-Balance auf jeden Fall nicht oder für dein Way of Life vielmehr. Schadet es nicht, dich 20 Jahre lang auf ein Raumfahrtkommando vorzubereiten. Sowas wie ein Himmelfahrtskommando.
Also, keine Ahnung, ich finde Thomas Reiter sieht super aus.
Ja, ich meine, die müssen ja wirklich unmenschliche Dinge machen. Die müssen ja wirklich super, mega
aber ich mein,
crazy fit sein.
Die Zeit vergeht, glaube ich, auf den Raumstationen. Vergeht die Zeit ja langsamer. Das heißt, er wird nicht so viel älter, während er da oben ist. Deswegen ist er noch so jung aus.
Das ist eine These, die ich so jetzt hier irgendwie weder stützen noch.
Ja. Das ist, kannst du bei Einstein bestimmt nachlesen, weiß ich nicht.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass da halt eine harte Degeneration, was zum Beispiel Muskelmasse angeht, stattfindet. Auch Knochen verformen sich und all solche Dinge. Also das ist also so richtig optimal ist es nicht. Und ich meine, Alter, du hast Interstellar gesehen, ja? Was da alles passieren kann innerhalb von 3 Minuten, ja? Da können ganze Leben vorbei sein.
Ja, zum Beispiel, wenn man eine Zeitschleife gerät. Teil 1. Ja. Entschuldigung, mach weiter.
Das wäre eine tolle Überleitung gewesen.
Das wäre eine super Überleitung gewesen, ja. Aber schade. Die nehmen wir jetzt nicht.
Die nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen nicht jede. Aber wir müssen uns ja so ein bisschen beeilen. Wir haben ja schon viel zu spät hier. Ist ja alles meine. Also, vielleicht noch schnell Mathe-Billy hier. Zum Thema Tarnvorrichtung mag ich widersprechen. Soweit es mir geläufig ist, verbietet der Vertrag von Algeron nicht nur die Nutzung von Tarnvorrichtungen auf Schiffen, sondern auch die Erforschung und Entwicklung derselbigen, weshalb es immer ein Riesenhallo ist, wenn dann doch mal ein Föderationsschiff eine solche im Einsatz hat. Denken wir zurück an den Einsatz der Tarnvorrichtung auf der Defiant. Da gab es nicht nur die Technik, sondern auch gleich die Technikerin der Romulanier.
Romulanier, ja, genau so heißen die.
Romulanier. Warum muss ich jetzt irgendwie an so eine Tube denken mit so einer Kräutermayonnaise?
Das ist Remuladier. Die Remulanier. Die kommen aber in Star Trek raus bestimmt irgendwann vor.
Stimmt. Heißt das nicht Romulaner? Egal. Damit die Föderierten nicht heimlich diese Technik untersuchen. In Bezug auf Minterka 3 und Minterka, genau. Ja, hier auch die Durchblickmission auf die Baku. Wage ich einzuwenden, dass die Vorrichtung zwar im Effekt der Überwachungsposten vor dem Einblick der Eingeborenen verbarg, dies jedoch geschah durch die Projektion von statischen Holofelsgestein. Fraglich, ob diese statische Projektion von Felsgestein oder Sternenhimmel um ein Raumschiff so gut tarnen könnte. Ach so, also genau. Also das ist Holozeug und er stellt hier die Frage auf, ob man das tatsächlich da auch im Weltall benutzen könnte. Ich vermute, dass hier er eine Umlenkung der Strahlen um das zu tarnende Objekt korrekt weitergeleitet werden muss und B, der Energieoutput irgendwie abgefangen und abgepuffert und in unauffällige Energieart umgewandelt werden muss. Das sind halt die Arten von Technologie, welche der Föderation bei Vertrags verboten sind zu entwickeln.
Vertrag von Algeron.
Ich entschuldige mich, Mathe Billy, für den schlechten Vortrag, aber du hast zum Teil extravagante Satzkonstruktionen. Zum Teil. Zum Teil ist es auch wirklich absolut meine Schuld.
Ja, also ich würde es eher auf dich schieben insgesamt.
Also, möglicherweise Tarnung, also hier Holozeug statt Tarnvorrichtung, richtige Tarnvorrichtung.
Soll ich darauf reagieren?
Ja, du musst nicht. Ich merke
schon. Ich finde es super.
Das
ja.
Interessiert dich überhaupt gar nicht. Alles klar, das ist cool. Das
interessiert mich sehr, aber es war ja perfekt ausgeführt.
Ja. Deftone.
Nur schlecht vorgelesen.
Feedback zum Titel, richtig. Feedback zum Titel, Sebastian hat explizit danach gefragt. Ich habe ihn nicht verstanden, also Feedback zum Titel der letzten Folge. Ich habe ihn nicht verstanden, aber hatte Assoziationen zu den verschiedenen Touches of Grey in den Haaren der verschiedenen Charaktere. Aber das haben sie bestimmt nicht damit gemeint. Aber finde ich auch sehr schön.
Ja.
Absolut.
Touch of Grey. Ich hab auch so einen leichten Touch of Grey mittlerweile im Bart, würde
ja,
ich sagen.
Ja, ich auch. Mein Touch ist schon relativ deutlich.
Stimmt, ja.
Danke auch.
Ja, ansonsten, aber das macht dich weise,
ja,
sieht das aus.
Absolut. Dominik hat noch auf YouTube kommentiert, dass er die Folge genial fand, oder worauf ich auf jeden Fall wirklich hinaus will, ist, dass Dominik drunter geschrieben hat, dass man Dominik jetzt einfach Dominik nennen kann und damit nicht Dominik 0815 passiert nochmal, ja?
Entschuldigung.
Ja. Und Peter hat sich angeschlossen, möchte sich an dieser Stelle anschließen, er könnte mich einfach Peter nennen, aber da wir viele Peter so sind, könnt ihr mich Peter 2 nennen.
Finde ich gut.
Ja, also merken wir uns Dominik und Peter 2.
Dominik und Peter 2 sind Team YouTube.
Team YouTube.
Danke, dass ihr den, wie heißt das Ding? Faden hochhaltet.
Nee, den Faden vor allen Dingen.
Was hält man denn hoch?
Weiß ich, Latte.
Die Latte Fahne? Hochhalt. Die Fahne, danke, die Fahne, das ist es, glaube ich, genau.
Ah. Auf zur Folge, mein Freund. Lass uns
ja
über die Folge sprechen.
Richtig, wir sprechen über die Folge Ouroboros Part 1, der Anfang vom Ende Teil 1 oder Netflix-Titel Die Zeitschleife Teil 1. Das ist die 38. Folge Prodigy und die 938. Folge Star Trek allgemein. Wir sind jetzt gerade sehr, sehr synchron da unterwegs.
Ja.
38, 38.
Schön.
AutorInnen dieser Folge sind die Eggman Brothers und Aaron Waltke. Kannst du uns mehr darüber erzählen, über diese
Menschen? Wir haben über die schon so super viel gesprochen. Also ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt nochmal ausholen müssen, weil sie tatsächlich in dieser Staffel sehr aktiv waren. Und zwar eigentlich immer dann, wenn es um Doppelfolgen gegangen ist. Also hier die erste Doppelfolge bei Staffel Anfang haben die nacheinander, nicht zusammen, aber nacheinander verantwortet. Und sie waren auch bei anderen Doppelfolgen beteiligt. Und insofern haben wir schon viel über sie gesprochen. Und wenn ihr was über sie erfahren wollt, scrollt mal zurück zum Anfang dieser Staffel, da haben wir ausführlich über sie gesprochen.
Oder zum Anfang dieses Podcasts, also die Eggman Brothers sind halt unsere Showrunner und ist klar, dass die auch hier das Staffelfinale schreiben und Aaron J. Waltke ist halt einer der Hauptautoren, dementsprechend immer wieder aufgetaucht.
Ja,
die
Regie und dementsprechend
war Sean Bishop.
Genau, und dementsprechend, vielleicht den Satz noch, und dementsprechend werden sie jetzt auch beide Folgen, ne? Also die haben jetzt hier in beiden Folgen verantworten sie das Drehbuch. Ja, Sean Bishop, hast du gerade gesagt. Haben wir auch Sean jetzt Bishop vor kurzem noch besprochen. Gehört zu den Regisseuren der zweiten Staffel. Hat super viel Erfahrung. Seine Vita fängt irgendwo 2001 bei DreamWorks Animation an, wo er sehr lange war. Wir haben dann immer wieder Shrek genannt oder Madagaskar B-Movie, was auch immer. Ist seit 2022 auf jeden Fall bei Nickelodeon am Start, wo er dann unter anderem jetzt schon länger Star Trek macht, also nicht nur erfahrener Animationsregisseur, sondern auch mittlerweile vielleicht einer der erfahrensten Regisseure bei Prodigy.
Wunderbar. Das ging wirklich schnell. Dann können wir im Prinzip reingehen in die Folge, wenn du möchtest.
Ich freue mich sehr.
So, ich muss mal gerade noch mal checken, nehme ich eigentlich auf? Ja, ich nehme auf. Das ist ein Traum. So, wir gehen in
diese Folge. Aber es klingt erstaunlicherweise, nachdem wir so beschissen gestartet sind, klingt das bei mir auf meiner Seite gerade alles ganz, ganz, ganz hervorragend.
Ja, bei mir auch. Keine Ahnung, was das eben war.
Ja.
Naja, gut. Wir gehen in Szene 1, wir gehen sofort zu Essentia, die verliert endgültig ihr Geduld, weil ihr frisch gezimmerter Staatsstreich bröckelt, das haben wir in der letzten Folge gesehen. Das Uprising, dieser Aufstand, hält dagegen und sie entscheidet sich in bester, wenn die Demokratie nicht spurt, sprengen wir halt den Kosmos-Manier, für den großen Hebel.
Ja.
Nämlich eine Maschine, die Wurmlöcher direkt über Solum aufreißt. Nicht ein Wurmloch, sondern viele.
Ja.
Genug, um eine ganze Kriegsflotte gleichzeitig loszuschicken und gleich mehrere Föderationsziele zu treffen. Wir werden nachher erfahren, wie viele. Genau. Subtil ist auf jeden Fall anders.
Subtil ist anders, auch die Menschen in ihrem Umfeld, die da noch irgendwie bis gerade noch so halbwegs vielleicht mit am Start waren, was hier so ihre Gedanken angeht, raten ja auf jeden Fall dringend von dieser Sache ab und rechnen ihr auch nochmal die Konsequenzen vor, die scheinen ihr aber weitestgehend egal zu sein.
Ja, sie sagt dann auch irgendwann, ja gut, wenn schon sterben, dann sterben wir halt mit Anstand. So.
Und Anstand heißt, wir reißen alle mit und das ganze Universum.
Richtig, genau. Essentia zielt auf jeden Fall nicht auf den Preis für diplomatische Feinmotorik. Das kann man schon mal auf dieser Stelle sagen.
Ja.
Aboard der USS Voyager schlägt derweil Thaisis Alarm. Weil die sehen halt auch, der Subraum glüht wie ein falsch verkabelter Weihnachtsbaum. Und überall.
Oh.
Ja. Ja, ich bin ein bisschen Weihnachtsfieber hier.
Ja, ich merke das schon. Ja, ja, ja.
Ich hab Plätzchen gebacken heute.
Ist keine Prodigy-Folge. Doch, das ist eine Prodigy-Folge. Was wollte ich sagen? Das ist keine Adventskalender-Folge.
Naja. Überall entstehen auf jeden Fall Risse, einer nach dem anderen. Chakoti wirft einen Blick drauf und stellt trocken fest, dass diese Risse nicht nur zufällig ins Nichts führen. Sie zeigen ziemlich genau auf sie führen nicht nur zufällig ins Nichts, sondern sie zeigen auf Föderationssternbasen in gleich 3 Quadranten.
Ja, so. Betonung ist einfach, da kann so viel passieren.
Der Arenator. So.
gar nicht schon wieder vergessen.
Das war vielleicht das war der Versprecher des Jahres, glaube ich. Der war wirklich sehr, sehr, sehr schön.
So, das ist auf jeden Fall ein Moment für Chakotay, in dem man als Captain kurz innehält, tief durchatmet und denkt, okay, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht.
Ja.
Jetzt werden wir weiter gucken. So, Wesley Crusher hingegen sagt, woo, yeah, sie hat's gemacht. Und alle so, Alter, what?
Ja, bis auf Rock. Rock fühlt es. Ja, und sagt so, hey, wow, oh ja, ja, tatsächlich. Oh, jetzt, ja, gut.
Ja, also für Wesley ist Essentias Chaos der Beweis, dass die nötige Technik existiert, um die Protostar endlich in ihren richtigen Platz in der Zeitlinie zurückzuschicken. Und Rock begreift es auch wirklich sofort. Wenn man die Raumzeitrisse passend umbiegt, lässt sich daraus ein gezieltes Wurmloch formen. Eins, das sowohl die Föderation rettet, als auch den entgleisten Zeitknoten repariert. Nämlich, indem man diese fucking Protostar endlich zurück nach Tha'Sa Mora bringt, was wir seit Jahren versuchen. Ja. Nachdem wir jahrelang versucht haben, sie da wegzubekommen.
Richtig. So. Und das klingt ja auch alles total super. Dann ist nur die große Frage relativ schnell im Raum. Wie?
Ja, vor allen Dingen, welches Wurmloch? Also Zero sagt dann, ja, guck mal, hier gibt's 1 Milliarde Wurmloch. Ich, was machen wir denn jetzt so?
Ja.
Und er vergleicht, also Zero vergleicht das Unterfangen mit dem Suchen einer Nadel im galaktischen Heuhaufen. Nur mit einem sehr, sehr schlechten Teleskop halt dabei.
Ja.
Dahl und Janeway fassen zusammen, worum es jetzt geht. Anfangen zu suchen, bevor der ganze Zeitkreis implodiert.
Mhm.
Dazu später mehr, möchte ich sagen, zu dieser Zeit Kreis-Implosionsnummer. Ja,
auf jeden Fall habe ich schon eine Idee, was wir nachher hier beim Technobabble-Index wohl sagen werden.
Ja, ich auch. So, Janeway gibt den Befehl, die Protostar auf den Zustand zurückzubauen, in dem Dahl und Roxy damals auf Tha'Sa Lamora gefunden haben.
Mhm.
Das heißt, jedes Detail, jede Delle, jede historische Ungenauigkeit inklusive, das müssen sie allerdings jetzt relativ schnell machen, weil sie müssen ja schnell los. Während Wesley, Rock, Majel und Zero die passenden Raumzeitkoordinaten herausrechnen, rüstet sich das zweite Team, nämlich Dahl, Gwyn, Jankum, Murph und Itheran. Die sollen auf Solum landen und die Daten manuell in Essentias Forschungsspitze eingeben. Also sie hat da irgendwie so, keine Ahnung, so ein Forschungsding und da ist eine Spitze drauf und dann müssen sie es eingeben. So. Dahl tauscht dafür sogar sein aktuelles Combadge gegen das alte Modell aus, das er am Beginn ihrer Reise getragen hat. Ja. Kleine Requisitenpflege fürs Zeitkontinuum.
Fand ich aber auch vielleicht auch so ein bisschen so dieses Gefühl von, wir knüpfen jetzt nochmal da an, wo wir angefangen haben als Gruppe. Fand ich irgendwie einen ganz, ganz schönen Moment.
Ja. Also das hat er an Bord der Protostar bekommen, ne, in der Folge Dreamcatcher.
Mhm.
Über Solum breitet sich die Voyager A darauf vor, Essentias Flotte möglichst lang aufzuhalten, weil ein Aufschub muss genügen, denn sonst hat niemand Zeit, die Zeit zu reparieren. Das ist ein bisschen...
Das ist kompliziert, das mit der Zeit, man muss halt auch Zeit haben, ne?
Man muss Zeit für die Zeit haben.
Ja. So, mein eben schon erwähnter 6-jähriger Sohn hat mir eben beim Zähneputzen gesagt, du Papa, ich denk manchmal übers Denken nach. Das fand ich einen schönen Satz.
Ich glaube, er wird ein Philosoph.
Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber bitte, wenn es sein soll, dann schicke ich ihn zu dir in die Lehre.
Schicken wir mir in die Lehre. Ja.
Das sieht mir nur gerade dazu ein, aber weiter zur Zeit her.
Die Voyager A und die Protostar stimmen ihre Schilde neu ab. Das ist ein Trick aus der Kategorie, bitte nicht nachmachen. Aber effektiv genug, um an den startenden Vonnakut-Kriegsschiffen unbemerkt vorbeizuschlüpfen.
Mhm.
Durch eine winzige Lücke im planetenweiten Transporterstörfeld gelingt das dann schließlich Dahl, Gwyn und das Außenteam nach Solum runter zu beamen.
Mhm.
Essentia verfolgt auf ihrem Sichtschirm zufrieden, wie ihre Kriegsschiffe in Richtung der frisch geöffneten Wurmlöcher gleiten. Der Beginn ihres Großangriffs. Selbst auf der Erde sieht man inzwischen eines dieser Risse über San Francisco am Himmel aufleuchten.
Ja.
Also das heißt, die gehen wirklich überall hin. Was gleichzeitig wir vielleicht eine Erinnerung haben sollten, wenn wir über Kanon-Chaos sprechen.
Ja, genau, absolut. Aber so. Da halten wir im Hinterkopf.
Ja. Die Voyager A mischt sofort mit. Chakotys Crew schaltet Schiff für Schiff mit Quantentorpedos aus und bremst so Essentias Vormarsch. Thysis merkt jedoch an, naja, so viele Quantentorpedos haben wir nicht, Freunde. Also der Vorrat geht schnell zu Ende. Viel Zeit kaufen wir damit nicht, aber im Moment zählt halt auch jede Minute. Fand ich einen schönen Verweis.
Ja.
Der bewusst, glaube ich, auch gesetzt worden ist, weil es eine Anspielung wieder mal auf Voyager, nämlich auf Voyager The Cloud.
Mhm.
Dort wurde mal gesagt, die Crew hätte nur 38 Photonentorpedos. Und im Laufe der Serie hat man natürlich trotzdem viel, viel mehr verschossen.
Naja, klar. Ja. Ja, man hat die natürlich dann im Laufe der Serie irgendwann gelernt herzustellen.
Ja, klar. Übrigens wird hier in dieser Szene zum ersten Mal explizit gesagt, dass Solum im Delta-Quadranten liegt.
Ah.
Also wir hatten das immer vermutet.
Ja, stimmt, das wäre mir nicht aufgefallen, ja.
Aber es wird hier nochmal gesagt. Mhm. So, die Nadel im Heuhaufen-Fraktion ist immer noch auf der Suche nach den richtigen Koordinaten. Währenddessen mahnt Wesley mal zur geistigen Gelassenheit. Er sagt, Leute, offene Köpfe, offene Zeitlinien. Ne?
So. Ja. Ja.
Auf Solum hat das Außenteam inzwischen einen Teil dieses Spires erklommen, dieser Spitze, ne? Mhm. Bis mehrere Dreadnought-Einheiten auftauchen. Ithran bleibt zurück, Phaser in der Hand und schickt die anderen weiter nach oben. Er gibt dann irgendwie Deckungsfeuer. Murph greift dabei zu drastisch praktischer Akrobatik, steckt sich wie so eine lebende Haribo-Schnur da zwischen zwei Sachen und hieft Jankum ein Stockwerk höher. So.
Aber nur Jankum übrigens.
Nur Jankum. Ja. So. Gwyn und Dahl rennen derweil die Treppen weiter nach oben, Schritt für Schritt in Richtung Kontrollpunkt. Ja.
Stimmt, das waren noch Treppen. Ne? Danach hört es auf mit den Treppen. Ja.
Genau, da waren es noch Treppen und dann fängt eine Leiter an. Mhm. Auf der Protostar ringt die Hologramm-Janeway mit einem sehr persönlichen Paradox. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Szene. Da müssen wir mal drüber sprechen.
Ja.
Also sie sagt, wenn das Schiff in die Vergangenheit geschickt wird, dann muss sie all ihre Erinnerungen verlieren und wieder genau jene unbeschriebene Trainingsinstanz sein, die Dahl und Rock einst fanden. Das heißt ein Reset ihres ganzen Daseins, inklusive ihrer gemeinsamen Geschichte. Der gemeinsamen Geschichte von ihr und Chakotay.
Ja.
Und was waren das denn für Anspielungen? Und entsprechen diese Anspielungen vielleicht unseren müden Witzen über das, was Chakotay mit Janeway in dieser 10 Jahre gemacht hat, ehrlich gesagt?
Ja, möglicherweise ist das so. Entweder das oder es ist halt einfach nur eine Freundschaft, ne? Also das. Aber es klang schon so ein bisschen so nach, dass ich habe auch so hingehört und dachte so, hä, Moment mal, was? Also, ja, maybe.
Also eigentlich würde ich mal gerne den Roman lesen, Chakotay und Janeway 10 Jahre auf dieser Insel.
Naja, es gibt ja, du hast sie ja schon irgendwann zitiert.
Und ich glaube, er wäre Ü18.
Vermutlich, ne, es gibt ja diese Folge, wo die beiden auf diesem Planeten stranden und Chakotay keine halbe Stunde wartet und anfängt, so eine Hütte zu bauen und ihr gemeinsames Wohnzimmer einzurichten.
Das finde ich super.
Ja, ja, genau. Und eigentlich ist das ja der Roman. Man müsste es halt.
Den Moment habe ich gewartet.
Genau. Warte doch mal, die sind vielleicht gerade im Funkloch. So, nee, hier ist deine Hütte, hier ist deine Badewanne. So, auf geht's. So, und ich glaube, das wäre der Roman. Halt nur dann vielleicht ein bisschen die Lücken, die da sehr bewusst in dieser Folge offen gelassen worden sind, die würde man dann vielleicht füllen.
Also es wäre auf jeden Fall eine interessante Fanfiction, glaube ich, die da geschrieben werden würde.
Ja. Also ich keine Ahnung, was auch immer da passiert ist, aber auf jeden Fall sind die beiden, ich meine, die waren ein Team, ne? Die sind offensichtlich sich nahe gewesen, wie auch immer.
Aber grundsätzlich diese Bedenken der Hologramm-Janeway, die kann ich schon sehr, sehr gut verstehen, ne? Dass, also sie will halt ihr Gedächtnis nicht verlieren, dass sie sich das aufgebaut hat, also ihre Erfahrung nicht verlieren. Und das finde ich schon fast, ist eigentlich die Vorlage für so eine Measure of Man-Folge, ne? Also ist es jetzt nur ein Werkzeug, ist es nur ein Schraubenschlüssel, dieses Hologramm, oder ist es eine Wesenheit?
Mhm. Ja, dann ist auch so die Frage, was machst du halt, ne? Also, aber es ist ja fast schon ein Vorteil, wenn du halt irgendwie dich digital da irgendwo verewigen kannst, ne? Also Chakotay schlägt dann ja auch vor, dann lass uns doch eine Kopie ziehen, aber da wissen wir ja, das wiederholt Janeway dann ja auch nochmal, ist ein bisschen ein Problem, weil die USB-Sticks sind alle zu klein. Das haben wir ja auch in der ersten Staffel war es, glaube ich, ganz am Anfang irgendwann erfahren, ne, dass man Janeway nicht einfach mal eben so kopieren kann.
Am Ende meine ich.
Was am Ende? Ja, kann sein. Ja, stimmt, als sie das Ding hochgejagt haben, ne?
Ja.
Ja.
Wobei, da ging's ja, oder?
Nee, da hat Jamer gesagt, ich hab's geschafft, aber nur damit die Crew Ruhe gibt, und hat sich quasi selber geopfert. Hat dann gesagt, so, nee, ist alles fein, hier ist der USB-Stick, tschüss, gute Reise, und hat dann halt,
Genau. Achso, ja, ich hätte auch sagen können, dass sie einfach jetzt größer geworden ist, weil sie 10 Jahre mit Chakotay da rumgemacht hat.
Das kann natürlich auch sein, also das wird sicherlich auch irgendwie ein Faktor sein, ne, aber, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, ne, wir wissen ja immer noch nicht genau, wie es ausgeht und was jetzt wirklich passiert nach hier Wesleys Berechnung oder Nicht-Berechnung. Wir sind jetzt wieder ein bisschen mehr auf Kurs, ne, aber es geht ja immer, also er benutzt ja die Worte, die Zeitlinie, die marode, nee, ungültige, also irgendwas sagt er ja zu der Zeitlinie, dass sie nicht gültig ist, um sie aufzulösen, so, ne? Ja. Und das würde ja auch bedeuten, dass all die Erfahrungen, die die ganzen Menschen, Leute, Wesen da jetzt gemacht haben, während dieser zweiten Staffel, dass die ja möglicherweise sowieso gefährdet sind. Und dann schert's auch niemanden mehr, was Janeway verliert oder nicht, oder?
Mit Wesleys Plan, mit Rocks Plan sicherlich nicht. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich zu.
Ja.
Und dann ist es dann mit Rocks Plan ist es nur Janeway, die ein Problem hat.
Ja, ja, genau. Ja.
Also
ja.
Nur Janeway.
Ja, 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 gut.
Chakotay versucht ja auf jeden Fall den Schrecken zu nehmen. Er verspricht, den Weg zu finden, ihre Erinnerungen zu sichern, auch wenn ihr Programm inzwischen halt größer und komplexer ist, als irgendjemand je vorgesehen hat. Hoffnung wieder die Zeitmechanik. Aber das ist typisch Janeway, sie hört trotzdem den Schmerz in der Gleichung irgendwo.
Ja, ne? Also ja, ja, genau.
Janeway, ja. Janeway ist eigentlich keine Hoffnungsfigur eigentlich immer. So, sie ist Realistin.
Ja. Ne?
Auch die Hologramm Janeway.
So. Ja, 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 genau.
So, wir gehen zum Nadel im Heuhaufen Team. Das arbeitet sich durch jede bekannte Zeitreise-Episode der Protostar. Doch kein Koordinatenmuster ergibt irgendwie Sinn. So.
Aber ich fand es schön, dass sie hier nochmal irgendwie zusammenfassend versucht haben, aufzuzeichnen, wie das jetzt eigentlich noch war. So, ne? Also was wir genau. Jetzt eigentlich da an Zeitreisen verursacht haben im Schnelldurchlauf quasi.
Ja, also mit Jerry, Rock, Tuck, Wesley und Zero rekapitulieren, komprimiert dann die wichtigsten Ereignisse aus Lost and Found, aus Supernova, aus Part 2, aus Who Saves the Saviors. Das ist quasi eine interne Mini-Previously-On für die Zeitreise-Logik.
Ja.
Bis Zero dann auffällt, Moment mal, ein Wurmloch fehlt ja komplett hier.
Mhm.
Nämlich das, dass die Protostar ursprünglich nach Tassalamora geschleudert hat. So. Weil in dieser Zeitlinie hat es ja nie existiert. Das ist quasi ein Paradox by Design, quasi. Mhm. Also das ist noch nicht mal ein Zufall, dass es nie existiert. Es hat ja nie existiert in dieser Zeitlinie. Und Rock dreht deswegen die Logik um. Und da sind wir bei dem Punkt, bei dem alle ihre Erfahrungen behalten können, außer Holo Janeway. Nämlich, vielleicht kam dieses Wurmloch nie von damals,
sondern
immer jetzt. Von uns.
Ja.
So. Also vielleicht erzeugen sie es genau jetzt und es war rückwirkend schon immer der Ausgangspunkt für alle späteren Anomalien.
Was aber auch bedeuten würde, dass diese Zeitlinie gar nicht korrupt ist, sondern dass es eigentlich ja alles so kommen muss, wie es kommt. So.
Exakt.
Ne? Was dann wieder Fragezeichen aufwirft, was das Ende angeht. Aber da müssen wir dann vielleicht am Ende drüber sprechen.
Wesley findet das auf jeden Fall alles ziemlich banal und sagt, ja, das ist stimmt, das ist Temporal Mechanics 101.
Ja. So.
Außerdem trifft er nachher noch die Aussage, ach ja, small changes to time don't matter.
Wobei wir ja eben dann noch irgendwie dabei waren, jede Beule in die Protostar reinzudrücken, ja. Damit bloß alles so ist wie vorher. Ne?
Genau, also da sind sie überhaupt nicht kohärent mit diesem Satz, ehrlich gesagt. Weil, ja. I don't know. Erinnert aber trotzdem an Spocks Argument aus Tomorrow is Yesterday. Der sagt, wenn ein Eingriff keine historische Relevanz hat, ändert es nichts Wesentliches an der Zeitlinie. So.
Mhm.
Da ist, City on the Edge of Forever sagt das ja auch, ne? Es gibt ganz viele Änderungen, die passieren können, ist kein Problem, ne? Wenn der Milchmann dann irgendwie umkippt oder sowas, kein Problem, aber wenn Edith Keeler überlebt, dann haben wir ein Problem. So.
Naja, ja, genau. Mhm.
Rocks Theorie ist aber eigentlich ein Bootstraps-Paradox. Also das hat mir auch schon mal erklärt, was ein Bootstraps-Paradox ist. Ne? Man erzeugt das Ereignis, das später die eigene Vergangenheit bestimmt. So. Und jetzt müssen wir mal in dieses Technobabble hier rein.
Ich hatte es befürchtet.
Möchtest du mit mir auf eine Reise kommen?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe ja eh keine Wahl. Lass uns, let's fly.
Okay. Also erstmal erklären wir jetzt den Begriff Ouroboros. Den brauchen wir nämlich dafür.
Ach, guck.
Mhm. Ja. Der Begriff Ouroboros beschreibt nämlich ein sehr altes Symbol, nämlich eine Schlange.
Mhm.
Also dementsprechend war dein Sohn gar nicht so weit weg von der Stadt, in der die Schlangen wohnen.
Ach, guck.
Also Ouroboros ist ein Symbol einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und dadurch einen geschlossenen Kreis bildet.
Ah, okay.
Und dieses Symbol gibt es in vielen Kulturen und steht dann für etwas, das keinen Anfang und kein Ende hat. Also für Zyklen, die sich selbst hervorbringen, erhalten und immer wieder erneuern.
Mhm.
In der Physik und in der Science Fiction wird der Ouroboros gerne verwendet, um Zeitstrukturen zu beschreiben, in denen Ursache und Wirkung ineinander übergehen.
Mhm.
Also Bootstraps-Paradoxien. Ein Ereignis entsteht durch etwas, das erst später passiert und dieses spätere Ereignis existiert nur, weil das frühere bereits stattgefunden hat.
Mhm. Okay.
Dementsprechend ist dieser Ouroboros das perfekte Bild für eine Zeitlinie, die sich selbst erschafft und zugleich stabil hält. Also genau die Art von geschlossener Schleife, in der die Protostar ihre Rolle findet. Und ich habe ja schon mal gesagt, mehrere Physiker sagen, das ist erstmal von der reinen Physik her gar kein Problem, so ein Bootstraps-Paradox.
Also in der Theorie.
In der Theorie, natürlich.
Ja, ja.
Also in der Praxis kennen wir keine Zeitreisen, aber in der Theorie ist das gar kein Problem, dass es quasi so eine Schleife gibt. So.
Mhm.
So, und jetzt müssen wir hier mal in das rein, was unsere Prodigies hier gerade versuchen zu erklären.
Mhm.
Also, Stell dir die Zeit nicht als Uhr vor, sondern als einen langen, gut ausgebauten Highway. So.
Ja.
Wenn du darauf fährst, so, dann ist es ganz normal, dann fährst du immer von jetzt zu gleich später. So. Du kannst nicht zurück, außer jemand baut dir irgendeine geheime Unterführung. So. Durch die du dann zurückfahren könntest.
Ja, oder du bist halt sehr mutig und fährst entgegen, egal, lass das mal außen vor.
Nee, das geht nicht.
Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Ja. So. Aber du könntest so eine Unterführung haben. Und genau so eine Unterführung ist ein Wurmloch. Mhm. Wenn du das nachlesen willst, in der realen Physik basiert das auf der Einstein-Rosen-Brücke, Einstein-Rosen von 1935. Ne? Mhm. Eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie, die Verbindung zwischen zwei Punkten der Raumzeit beschreibt. Da wollen wir jetzt gar nicht rein.
Ja.
Die Protostar nutzt genau so eine Unterführung. Nämlich, sie springt von 2382 direkt nach 2436.
Mhm.
Das ist das, was Chakotay mit Creed, wie heißt der nochmal? Deke, auf jeden Fall diesem Vogeltypen.
Ach so, ja.
Was sie da machen?
Ja. So, ne?
Und zwar ohne den ganzen Highway zu fahren. Also die springen von 82 bis 2436.
Mhm.
So. Wichtig ist, Wurmlöcher sind Abkürzungen durch die Raumzeit, nicht nur durch den Raum. So. Also merkt euch mal das Bild. Highway, geheime Unterführung, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Mhm.
So. Die Crew sieht irgendwann, überall entstehen Wurmlöcher.
Mhm.
Sie wirken zufällig, unverbunden, chaotisch. Als wenn in einer Stadt plötzlich überall geheime Tunnel auftauchen. Und dann fragst du dich natürlich irgendwann, wer baut die eigentlich und warum genau an diesen Stellen?
So. Klar.
Und hier kommt der erste wissenschaftliche Ankerpunkt. In der Physik spricht man von geschlossenen zeitartigen Kurven, closed time-like curves, zum Beispiel bei Kip Thorne. Ne, das ist der Typ, der die Vorlage für Interstellar geschrieben hat.
Ah, ja.
Und das sind so zeitartige Kurven, in denen Ereignisse einander beeinflussen, auch wenn sie aus unterschiedlichen Zeitpunkten stammen. So.
Mhm.
Zero erkennt, all diese Anomalien tauchen nur dort auf, wo die Protostar war. So. Und dann gehen sie ja diese alten Folgen durch.
Ja, genau.
Das ist ein klassisches Hinweiszeichen für eine selbstkonsistente Zeitlinie. Das heißt, die Zeitlinie ist in sich konsistent und ist an dieser Stelle nicht änderbar.
Mhm.
Wenn du das googeln willst, Igor Novikov, 1980er Jahre. Das Novikov-Prinzip.
Okay.
Also das ist alles von Physikern alles beschrieben worden, was sie hier gerade versuchen zu erklären.
Mhm.
Beim Durchgehen der Ereignisse fällt jetzt auf. Sie gucken sich das an. 2382, die Protostar springt nach 2436. Von dort zurück zu einem unbekannten Zeitpunkt, landet dann irgendwann in der Vergangenheit von Tas Lamora, wird 2383 da wiedergefunden, später zerstört, erzeugt ein neues Wurmloch, dieses schickt Chakotays Hilferuf zurück und dieses Wurmloch bringt wiederum die Crew dazu, zurückzureisen. Das ist jetzt kein reiner Kreis. Das ist kein reines Bootstrap. Das ist kein reiner Kip Thorne. Das ist ein Kreis mit einer fehlenden Perle. Mhm. Da fehlt was. Mhm. Da fehlt einfach ein Wurmloch. Also sonst funktioniert das Ding nicht.
Mhm. So. Ja.
Nämlich das Wurmloch, das die Protostar ursprünglich nach Tas Lamora zurückgebracht hat.
Mhm.
Wenn wir das haben, dann ist es ein Kreis. Und dann sind wir wirklich in einer kompletten Ursache-Wirkungskreisform.
So.
Und hier kommt reale Wissenschaft ins Spiel. Wenn eine Zeitlinie nicht vollständig ist, sprechen Physiker von einem inkonsistenten Zeitpfad.
Mhm.
Und der, das kannst du auch bei Novikov nachlesen, der darf nicht stabil existieren.
Ein inkonsistenter Zeitpfad darf nicht stabil existieren. Macht ja irgendwie auch Sinn, ja?
Richtig, genau. Also hier fehlt einfach ein Stück.
Mhm.
Und deswegen darf dieser Zeitpfad, in dem sie sind, nicht stabil existieren.
Und da kommen die Lumen ins Spiel, die das ja, doof finden, ja?
Richtig, genau. Ja. Also das ist, die Lumen sind quasi ein Bild dafür, dass dieser Zeitpfad hier gar nicht existieren dürfte.
Mhm.
Nur, wir haben ja schon mal gesagt, eigentlich müsste dieser Zeitpfad einfach sich sofort auflösen, weil wenn er nicht existieren darf.
Dann existiert er halt nicht, genau.
Genau, aber wir haben halt hier Bilder wie Gwynns Flackern und die Lumen, die diesen Zeitstrahl auffressen und sowas. Das sind halt Bilder dafür, dass dieser Zeitpfad inkonsistent ist.
Mhm.
So. Die Crew erkennt also, das Wurmloch hat nie stattgefunden, weil dieser Paradoxknoten ist blockiert. Rock sagt dann aber den entscheidenden Satz, den Moment, in dem man jede Zuhörerin kurz schweigen hört. Was, wenn Chakotay das Wurmloch nie erschaffen hat? Was, wenn wir es heute erschaffen und es rückwirkend schon immer da war?
Mhm.
So. Und dann sind wir in dieser lehrbuchhaften Bootstraps-Paradox-Literatur.
Ja.
Da gibt es unterschiedliche Werke für. Ich habe hier nochmal nachgelesen. Das beschreibt schon Robert A. Heinlein in By His Bootstraps von 1941. Der Physiker David Deutsch beschreibt es auch.
Mhm.
in seiner Multiversentheorie. Es gibt total viele populärwissenschaftliche Texte über Zeitparadoxien. Der Gedanke ist auf jeden Fall, ein Ereignis existiert nicht trotz, sondern wegen einer zukünftigen Handlung.
Ah, ja.
Das Ergebnis erzeugt seinen eigenen Ursprung. Oder die Zeitlinie beißt sich selbst in den Schwanz. Uroboros.
Schön. So. Ja, das heißt, also eigentlich ist der Rock-Moment ein Gänsehaut-Moment, so, ne?
Eigentlich schon. Ja. Ein Wurmloch, das heute erschaffen wird, kann die Protostar damals nach Tasla Mora bringen. Und dann haben wir wieder eine konsistente Zeitlinie nach dem Novikov-Prinzip und alles funktioniert wieder.
Schön.
In dem ganzen Chaos beginnt das Verständnis genau da, wo die Protostar selbst ins Spiel kommt. Bei ihrer Quantum Variance. So. Das ist ja noch der andere Aspekt. Wenn man so will, ist das die ganze persönliche Schwingungssignatur des Schiffs. Mhm. Vergleichbar mit einem unverwechselbaren Klang in einem Orchester. So. Also jedes Objekt, egal ob Atom, Molekül oder halt ein Raumschiff, so, ja, erzeugt eine Art Muster im Quantenraum. So. Mhm. Die Protostar hat also quasi eine Tonhöhe, die kann man messen. So. Das ist, in der echten Physik würde man dafür Begriffe wie Eigenzustand, Quantenfeldkonfiguration, Systemsignatur verwenden. Anyway, so. Aber es gibt auf jeden Fall eine klare Signatur jedes Gegenstands. So. Mhm. Dann führen sie den Begriff Rift Energy ein. An den Raumzeitrissen, die hier entstehen, das heißt, Essentia macht ja diese Raumzeitrisse, diese ganzen Wurmlöcher.
Ja.
Da gibt's eine Rift Energy. Das ist auch nichts Mystisches. Das ist das, was passiert, wenn Raumzeit selbst gedehnt, gestaucht oder lokal eben destabilisiert wird. Das geht auf Einstein zurück, wieder allgemeine Relativitätstheorie und sowas. In der modernen Forschung wird das als eine Kombination aus Geometrie und Energiefluss verstanden. Mhm. Also man könnte sagen, diese Risse senden ein bestimmtes energetisches Muster aus. Ähnlich wie Wasserwellen, wenn etwas in den Ozean fällt. Also dann hast du ja auch so ein Muster,
ja,
das da entsteht. Wenn jemand Stein in den See schmeißt, dann seht ihr so ein Muster. Und das ist quasi, sind ja Energiemuster, weil das ist Bewegung. Das ist Wasserbewegung und Bewegung ist Energie. So.
Leuchtet mir ein, ja.
Und genau diese Wellen gehen halt auch von diesen Raumzeitrissen aus, ne, weil da reißt was auf und dann gehen so Wellen davon los. Und die lassen sich natürlich in Beziehung zu den Wellen setzen, die ein Objekt im Quantensinne besitzt, also dieser Quantum Variance. Mhm. So. Der entscheidende Trick besteht jetzt darin, beide Signaturen aufeinander abzustimmen, sodass sie sich gegenseitig verstärken. So. In der Physik nennt man das dann Resonanz oder konstruktive Interferenz. Also zwei Systeme schwingen im gleichen Muster. Hatten wir schon ein paar Mal in Star Trek in den letzten Jahren,
ja,
dass man versuchen musste, so diese Schwingungen, die die Raumzeit auch aussendet, irgendwo auf seine eigenen Geschwindigkeit zum Beispiel zu kalibrieren oder sowas. Hier tatsächlich auf diese Quantum Variance, so. Und plötzlich passt alles zusammen. Ein Wurmloch, das man zuvor nicht präzise kontrollieren konnte, wird stabiler und vorhersehbarer, weil seine innere Energie nur mit der Quantum Variance der Protostar harmoniert. So. Mhm. Also sie wollen diese Quantum Variance ja neu einstellen und sorgen dafür, in gewisser Weise dafür, dass Schiff und Wurmloch sich gegenseitig erkennen. Also wie ein Schloss, das genau den richtigen Schlüssel akzeptiert und zwar nur diesen. So. Mhm. Also dieses Wurmloch ist genau dann stabil, wenn die Protostar darauf zufliegt. So. Mhm. Wenn man das verstanden hat, ist der nächste Schritt ja selbstverständlich. Die Crew begreift, dass die vielen Wurmlöcher, die überall auftauchen, nicht voneinander getrennt sind. Sie bilden ein zusammenhängendes System, vergleichbar mit einem einzigen, weit verzweigten Tunnel. So. Das ist sogar wissenschaftlich denkbar. Eine Relativitätstheorie kann Wurmloch nämlich mehrere Öffnungen besitzen, aber dennoch ein einziges zusammenhängendes Objekt darstellen. Mhm. Praktisch bedeutet das, die Protostar ist nicht nur durch eine Serie zufälliger Portale gesprungen, sondern durch verschiedene Türen desselben hyperdimensionalen Korridors gegangen. Und wenn man diesen Korridor richtig versteht, wird klar, dass er schon immer auf genau dasselbe Ziel hinausläuft. Mhm. Ein Wurmloch nach Tasla Mora. All das, was die Protostar jetzt hier gemacht hat, waren unterschiedliche Wurmlöcher, die, wenn man sie alle zusammennimmt, genau ein Wurmloch entstehen lassen, nämlich das Wurmloch, das die Protostar nach Tasla Mora bringt.
Und damit war die Antwort klar und der Kreis geschlossen, Ouroboros.
Richtig. Damit löst sich auch das Rätsel, warum ausgerechnet ein fehlendes Wurmloch die gesamte Zeitlinie aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Das Wurmloch ist nicht irgendeine Verbindung, sondern ein zentraler Einstiegspunkt in den gesamten Tunnel.
Ja.
Also wir haben ganz viele Tunnel unter der Raumzeit, so, um nochmal zu diesem Anfang zurückzukommen.
Ja.
Aber wir haben keinen Einstiegspunkt gehabt. Und dieser Einstiegspunkt ist dieses Wurmloch hier. Wenn das fehlt, verliert das Netzwerk seine gesamte Konsistenz. Mhm. Dann ist die Zeitlinie im Eimer und dann kommen die Lumen und fressen sie auf. So. Aber wenn dieses Wurmloch existiert, schließen sich alle anderen Ereignisse logisch zusammen zu einem einzigen Punkt. Und die Crew erkennt deshalb, dass sie dieses Wurmloch nicht suchen muss. Sie müssen es jetzt erschaffen. Mhm. Und indem sie es erschafften, sorgen sie dafür, dass die Zeitlinie, die von ihnen abhängt, überhaupt erst entstehen kann.
Das ist schon ganz geil, ne?
Das Erstaunliche und wissenschaftlich Spannendste daran ist, dass dieser Gedanke zwar wie pure Science-Fiction wirkt, aber nah an realen Konzepten wie eben so einem Novikov-Selbstkonsistenzprinzip liegt. Zeitlinien, die stabil sind, müssen so ablaufen, dass kein Ereignis im Widerspruch zu seinem eigenen Ursprung steht. Mhm. So. Genau das tun sie hier. Mhm. Wenn sie diese Rift Energy präzise auf die Quantum Variance der Protostar abstimmen und das Timing exakt setzen, erzeugen sie ein Wurmloch, das rückwirkend der Ursprung all jener Wurmlöcher war, die sie zuvor beobachtet haben.
Ja, ist schon geil.
Und dann haben wir eine perfekte Schleife und Ouroboros und plötzlich ergibt das Chaos der Zeit wieder Sinn. So.
Und trotzdem bleibt das Ende dann ein Problem. Aber wie gesagt, ja.
Wir werden sehen, aber ich finde es wirklich,
das ist toll.
Wirklich großartig, wie sie jetzt hier versucht haben, Licht ins Dunkle zu bringen. Das war vorher problematisch.
Ja.
Wir müssen gucken, wie du das Ende, ob du an welcher Stelle du das Ende noch problematisch findest, aber es war vorher in dieser Staffel öfter mal problematisch. Jetzt hier finde ich es sehr, sehr klar, was sie hier gerade versuchen zu erklären.
Absolut. Und ich finde es auch echt cool, dass sie das, also die haben es ja relativ kurz erklärt, ne? Also das war ja, weiß ich nicht, das waren 2-3 Minuten maximal, wenn man zusammennimmt, die Szenen, irgendwie 2 Szenen.
Aber mit
ne?
so viel Technobabble, diese 2-3 Minuten, das konnte keiner richtig verstehen, der nicht da tief reingeht.
Absolut. Ja, genau. Du hast das, du hörst es nur irgendwie so verfolgt und also ich habe dann auch irgendwie gecheckt, dass dieses eine Wurmloch die Antwort auf all die Fragen sein muss und dass die das Wurmloch erzeugen und dass sie damit halt auch quasi diesen Kreis schließen, ne? Ohne dass ich jetzt wusste, was Ouroboros heißt, aber dass damit halt irgendwie klar war, dass damit halt irgendwie alles Sinn ergibt. Aber ich finde es ist halt echt wahnsinnig deep dafür, dass es halt mal eben schnell so kurz erklärt worden ist.
Ja,
so, ne?
Total. Ja, aber das ist natürlich auch ein anderes Problem, wenn man so große Zeitverwirbelungen und Zeitprobleme aufmacht, dann muss man sie halt irgendwie wieder auflösen. Und das geht nur mit extrem viel Technobabble und Quantenphysik und wir brauchen Einstein, Kip Thorne und Novikov, um dann irgendwie an dieser Stelle das sinnvoll zu erklären.
Ja, aber ich meine, wir hätten ja auch drauf scheißen können, ne? Ich meine, das ist halt nach wie vor, es ist eine Jugendserie. Du kannst halt auch irgendwie sagen, ja, whatever, wir haben halt irgendwas erzählt und dieses letzte Wurmloch braucht's halt aus was auch immer für Gründen und dann klappt alles. Und da denkt ja sonst niemand drüber nach. Also wenn du es halt irgendwie halbwegs konsistent dir irgendwas aus den Fingern saugst, hätten sie ja auch machen können.
Ja, aber dann bist du bei Loki, also dieser Serie. Oh, das wird
geil. Ah. So. Ja, ich feiere es ja auch, dass du hier irgendwie reingestiegen bist und rauskommst und sagst, ey, ja klar ist das Science Fiction, aber du kannst es halt irgendwie alles mit Theorien erklären, die es gibt in dieser Welt, so, ne?
Ja, und im Endeffekt ist es natürlich gar nicht so schwierig. Sie versuchen hier ein Ursache-Wirkungsprinzip herzustellen und wenn sie halt keine Ursache haben, nämlich dieses Wurmloch, das den Anfang dieser ganzen Protostar-Geschichte schafft, so, dann haben sie auch keine Wirkung.
Ja.
Das heißt, die Zeitlinie ergibt keinen Sinn. Also im Endeffekt ist es ja gar nicht so schwierig. Sie drücken es halt mit sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Begriffen aus, die dann aber auch alle irgendwo innerhalb der Quantenphysik und der Temporalmechanik erklärbar sind. Das finde ich halt schön irgendwie.
Ja.
So. Wir gehen mal zu was ganz Simplen, nämlich dem Kletterkommando. Die erreichten gerade erschöpft die Spitze des Turms.
So. Also eine der Spitzen.
Ja, also endlich ein Ort, an dem die Koordinaten eingegeben werden können. Also wir haben so eine Plattform oder sind so Konsolen und sowas. Leider taucht Essentia genau im falschen Moment auf, begleitet von ihrem Dreadnought und pulverisiert kurzerhand das Eingabepult. So.
Aber nicht unsere Protostar-Crew, sondern nur das Pult.
Ja, nur das Pult, weil sie sich hinter dieses Pult verschanzen. So.
Ja.
Damit ist der direkte Weg erstmal Geschichte. Jenkins bleibt aber pragmatisch. Naja, also man kann die Werte halt immer noch einspeisen, nur halt nicht mehr über die Konsole, sondern jetzt nur manuell über den Transceiver. Der Haken ist, der ist noch weiter oben.
Ja.
Also heißt es, noch mehr Klettern, noch weniger Atempausen. Mhm. Gewinn stellt sich jetzt Sensei entgegen, damit die anderen weiterklettern können. Essentia kontert sofort, verbindet beide Heirlooms zu einer Doppelklinge, während ihr Dreadnought das Team jagt.
Also auch Gwyn ihr Heirloom, ne? Also wir erinnern uns, sie hat ja Gwyns Heirloom geklaut.
Genau.
Irgendwann am Anfang der zweiten Halbstaffel.
Genau. Gwyn versucht jetzt weiter, ihr eigenes Heirloom psychokinetisch zurückzureißen, hat aber keine Chance. In Who Saved the Saviors war Essentia, hat Essentia Gwyns Heirloom bekommen im Rahmen dieses Valura-Duells.
Genau, so. In diesem Loch.
Genau. Ohne Waffe bleibt Gwyn jetzt nur ein Metallrohr und ihre zeitlichen Phasensprünge machen das alles noch ein bisschen schwieriger, weil immer wieder verliert sie kurz Halt und Stabilität, weil sie halt aus der Phase fällt. Mhm. So. Trotzdem bleibt sie irgendwie stehen und der Auftrag oben ist hier auch irgendwie wichtiger als ihr Vorteil hier unten. So. Janeway drängt das Nadel-im-Heuhaufen-Team zur Entscheidung. Die Zeit läuft sichtbar davon. Wesley versichert, dass sie kurz vor dem Ergebnis stehen. Gleichzeitig erinnert Zero das Team am Turm daran, dass ihr Fenster zur Aktivierung schnell schließt. Jankum richtet in der Höhe einen Transceiver ein, stellt ihn präzise auf 47, da haben wir Star Trek 47, ne?
Was Millicochrane. Schön, ja, Moment. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich fand es bemerkenswert, dass unten diese Konsole kaputtgeschossen worden ist und es so klang, dass Jankum irgendwas gesagt hat, was jetzt total kompliziert ist. Oben muss man dann irgendwie manuell, was auch immer, aber da steht genau die gleiche Konsole nochmal. Also es ist genau die gleiche Konsole nochmal. Ja, egal, weitermachen. Aber Cochrane.
Im Prinzip hat er nur gesagt, dass eine Tastatur kaputt gegangen ist, aber es gibt noch eine weitere. So, die ist halt weiter oben. So. Ja, 47 Millicochrane. So. 47 Millicochrane temporale Varianz. Mhm. Da beginnt Jankum jetzt die Ausrichtung zu korrigieren. Die Bewegung des Geräts erzeugt genug Aufmerksamkeit, um das Essentia kurz abzulenken. Gwyn nutzt den Moment und stößt sie mit voller Wucht eine Ebene tiefer.
So. Bums.
Jankum fährt das frisch justierte System hoch und sofort reißt ein Energiekabel los. Das ist ein Problem, weil das muss wieder rein. Ansonsten funktioniert das ganze Ding nicht.
Und das heißt wieder
klettern.
Ja.
Es geht weiter klettern. Also ohne schnelle Reparatur könnte das ganze Gerät auch detonieren. Deswegen übernimmt Dahl den Job und vertraut darauf, dass Murph den Dreadnought beschäftigt, der sie auf der Plattform gestellt hat. Murph packt sich den Gegner auch, kämpft. Hat zwischendurch auch mal eine gute Idee, indem er auf dieses wirbelnde Karussell-Dings den schleudert, aber Dreadnought überlebt halt. Am Ende stürzen auf jeden Fall beide gemeinsam über die Kante in die Tiefe. Und für einen Moment wirkt es wie ein endgültiger Abgang.
Ja, ich habe auch, also Gott sei Dank lösen sie es ja wirklich schnell auf, aber ich habe gerade auch gedacht, in dem Moment so, Alter, macht mir jetzt keinen Mist hier. So nach dem Motto, wir machen jetzt mal ein bisschen Drama und am Ende opfern wir mal den, der keine Sprechrolle hat.
So. Also, er hat ja eine Sprechrolle, ne? Das ist die Bradley Baker, der den immer wieder spricht. Würde es gerne auch mal sehen, wie er den spricht.
Das stimmt.
Aber anyway, kurz darauf taucht Murph wieder auf, zieht sich keuchend allein über den Rand zurück. Es war ein Fake-Out, der wirklich niemandem gut tut, aber einem ein bisschen Zeit verschafft.
Ja.
Ich brauche keine Fake-Outs.
Nee.
Star Trek-Macher.
Danke, genau.
Währenddessen ringt Gwyn weiter mit Essentia. Die drückt ihr Heirloom so gewaltsam herab, dass Gwyn die Klinge nur mit beiden Händen stoppen kann.
Mhm.
Und der Schlag wäre tödlich. In dem Moment erreicht Dahl aber das lose Kabel, schließt es im letzten möglichen Moment an und wird vom Energiestoß weggeschleudert, stürzt vom Rand, aber Murph reagiert sofort und fängt ihn ab. So.
Was wären sie ohne Murph? Mann, Mann, Mann.
Murph ist wirklich most valuable player dieser Folge.
Ja.
Über Solom beginnen die Wurmlöcher sich zu schließen und reißen dabei Essentias Kriegsschiffe gleich mit in den Untergang. Das ist auch ganz witzig. Eins wird zurückgerissen, stößt gegen das andere, beide explodieren.
Ja.
Schade.
Ja, doof gelaufen.
Ein neues Wurmloch öffnet sich, exakt das Falsche zur falschen Zeit. Also für Essentia.
Ja.
Essentia begreift sofort, dass ihr Plan entgleitet. Gwyn stellt dann auch klar, dass Essentia verloren hat. Doch die gibt nicht auf und versucht weiterhin Gwyn mit einem letzten Schlag zu töten. In dem Moment versammeln sich aber Warner Cut aus beiden Fraktionen. Ithran, die jüngere Essentia, Borum, Carthon, also die Ältesten, ne? Die alle richten ihre psychokinetische Kraft auf Gwyn und lassen sie daran teilhaben. Und mit dieser gebündelten Stärke gelingt es Gwyn dann, Essentia zu überwältigen und beide Heirlooms an sich zu nehmen.
Mhm.
Essentia versucht verzweifelt, die Klingen zurück unter ihre Kontrolle zu bringen, aber der Widerstand brennt ihre eigene Psychokinese aus. Sie bricht zusammen, machtlos. Gwyn blickt auf die Warner Cut um sie herum, die ihren ihr diesen Sieg ermöglicht haben und lächelt ihnen dankbar entgegen. Mhm. Ja.
Hui.
Die Crew an Bord der Protostar steht jetzt bereit. Die Berechnungen sind abgeschlossen, das Wurmloch stabil und endlich könnte das Schiff zurück in jene Vergangenheit geschickt werden, in der der ganze Zeitkreis seinen Anfang nehmen sollte. Ein einziger Schritt fehlt noch, um den Paradoxknoten endgültig zu schließen, nämlich die Protostar wird nach Taslamora geschickt. Jo. Aber genau in dem Moment erscheint ein neuer Schatten im Subraum. Die Loom.
Und Wesley sagt noch, Moment mal, ihr seid zu früh. Ja.
Viel früher, als Wesley es vorausgesagt hatte. Mhm. Das sorgfältig geöffnete Zeitfenster beginnt sich im selben Augenblick wieder zu schließen. Da hat man schon gedacht, eigentlich wäre die Story am Ende, aber dann kommen nochmal diese Zeitfresser.
Ja, die wir ja eigentlich gar nicht so richtig gut finden, auch wenn du jetzt eben versucht hast, sie zu rehabilitieren, was mir durchaus auch ganz gut gefallen hat. Aber es ist natürlich irgendwie jetzt, also für mich so ein bisschen die Frage, warum haben die denn jetzt gerade ein Problem? Weil jetzt haben sie doch gerade eben das Ouroboros hergestellt. Also wir haben, die haben den die Ursache geliefert für diese Zeitlinie.
Ja, noch nicht. Die müssen die Protostar ja noch da hinschicken. Dann sind die Loom weg.
Also wenn das, ach ja, gut, aber ich meine, eigentlich müssen die Loom doch dann checken, dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind. Also dadurch, dass dieses Wurmloch jetzt existiert, müsste man noch sagen, okay, bis gerade waren es halt irgendwie 70% erfüllt von dieser Linie und der Rest hang irgendwie in der Luft und das ist ein Problem. Ja. Und jetzt sind wir bei 90% so.
Ja.
Eigentlich müsste man das doch, weiß ich nicht. Also das habe ich mir halt so ein bisschen am Ende gefragt, das meinte ich eben mit, wir müssen über das Ende reden. Die Loom sind ungeduldig.
Ja, aber was soll ich sagen? Ich möchte diese Loom auch nicht ewig rechtfertigen. Ich finde, das war eine der blödesten Ideen von Prodigy.
Ja, das stimmt.
Also das Blinken von Gwyn ist schon fragwürdig, aber das hätte mir gereicht.
Ja.
Wir hätten nicht die Loom noch gebraucht.
Nee, ich meine, das personifiziert natürlich so ein bisschen die Bedrohung von inkonsistenten Zeitlinien. Das ist natürlich.
Ja, aber ich brauche die nicht personifiziert.
Ja, du vielleicht nicht, aber vielleicht dein 14-jähriges Ich.
Maybe.
Ja.
Aber das guckt ja gerade nicht diese Serie.
Das stimmt. Weit davon entfernt.
Tja. Ja. So. Wir haben noch eine Taxonomie.
Das ist korrekt.
Fangen wir mit Roddenberry-Romantik an.
Ich würde sagen, die ist hoch im Kurs, weil wir hier ganz viel Teamwork sehen. Verschiedenste Teams, die auch intern wieder mit Teamwork, aber dann halt auch gegenseitig quasi sich unterstützend mit Teamwork das möglich machen, was wir hier sehen, nämlich den Sieg über Ascensia und ihre Pläne. Und das mündet ja quasi, das ist jetzt nicht der Teamwork-Roddenberry-Moment, aber es mündet ja im Prinzip in diesem gemeinsam sind wir stark Moment gegen Ascensia, der Roddenberry vermutlich auch gut gefallen hätte.
Ja. Also ich würde auch sagen, das ist erstaunlich Roddenberry-ish.
Ja.
Für eine Episode, in der Wurmlöcher kollabieren und ganze Flotten implodieren. Ja. Weil irgendwie.
Ja.
Also du hast schon gesagt, ne, ja. Gwyn, die im entscheidenden Moment durch die vereinte Kraft ihres Volkes getragen wird, ne, also so kollektive Hoffnung, Sieg gegen individuellen Wahnsinn, das ist natürlich sehr stark Roddenberry.
Ja.
Janeway, die auch bereit ist, also Hologramm Janeway, die bereit ist, ihr Ich zu verlieren, um die Zukunft anderer zu sichern. Mhm. Ne, also Selbstaufgabe, das ist ja irgendwie. Also ich finde es nicht gut, aber das ist irgendwie schon sehr Roddenberry an dieser Stelle. Und eine Story, die am Ende sagt, Kooperation stabilisiert Zeitlinien und Egoismus zerstört sie. Das ist Roddenberry. Ja, ein Zeitreisemodus. Nicht kitschig, aber schon überzeugend.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Deswegen, den Roddenberry-Score finde ich schon sehr, sehr hoch. Höher finde ich allerdings die Technobabble-Tiefe.
Das stimmt allerdings. Aber das hast du jetzt ja wirklich auch eindrücklich klar gemacht, wie tief sie am Ende wirklich ist. Aber das, ich finde es ja gut, ne? Also ich finde es ja tatsächlich gut, dass sie das hier dann sich die Zeit nehmen, das nochmal zu erklären. Also auch wirklich nochmal sagen, okay, pass auf, was ihr eigentlich gerade gesehen habt in den letzten 10 Folgen, ist das hier. Falls ihr es nicht verstanden haben solltet, das ist da gar nicht eigentlich gerade passiert in der Essenz. Und wir haben auch die Lösung für euch, und zwar können wir sie euch so präsentieren, dass ihr sie so halbwegs versteht. Und dann gibt's auch noch diesen Hintergrund, den du uns gerade erklärt hast, den du natürlich jetzt nur erahnen kannst oder nicht mal das, aber das stimmt mich irgendwie noch irgendwie fröhlicher bei dieser ganzen Geschichte. Also ich find's cool, dass sie das hier in der Tiefe gemacht haben.
Ja. Also es ist wirklich Premium-Track-Wissenschaft, kann man sagen. Das ist nicht nur, wir richten den Deflektor neu aus.
Ja.
Die Folge ist wirklich so sauber konstruiert, dass man sie, also kann ich fast als Einführung in reale Zeitphysik verwenden.
Geil, ja.
Und gleichzeitig, finde ich, bleibt sie, also wenn man ja diese 2-3 Minuten wirklich mal langsam sich gibt, gleichzeitig bleibt sie dabei so verständlich, weil sie die Begriffe halt nicht einfach ablädt, sondern in der Handlung verankert.
Ja.
Mhm. Ja.
Schön.
Finde ich gut.
Ja,
das ist Technobabble auf DS9 und TNG Höchstniveau.
Mhm. Ne?
Mit Voyager-Herz dabei.
Ja.
Ja. Kanon Chaos.
Ja, da hast du ja schon angedeutet, dass es natürlich ein Problem ist, weil bisher sind wir ja, also dass es ein Problem sein könnte aus verschiedenen Gründen, weil bisher sind wir ja so ein bisschen davon ausgegangen, also ich zumindest, wenn ich, du möglicherweise auch, dass wir hier uns schon auch noch auf ein Reset-Button-Szenario hinzubewegen, was dann halt viele Dinge, wo man sich hätte fragen können, was ist denn da jetzt eigentlich so los, mit erspart hätte. So, jetzt sieht es ja gerade so aus, als würde es vielleicht doch keine Reset-Button-Geschichte werden, sondern es ist alles irgendwie Teil der Geschichte und spätestens, auch das hast du gerade schon mal angedeutet, spätestens da bei den Wurmlöchern über San Francisco, muss man sich dann schon fragen, warum hat man da noch nie von gehört oder was,
ja.
Ne? Also ich meine, das ist ja offensichtlich ein einschneidendes Erlebnis, wenn da eine Bedrohung durch Wurmlöcher auf der Erde von, vielleicht müsste man das ja dann auch mitbekommen haben auf der Erde oder an anderen Föderationsstandorten von Solum oder aus Richtung Solum gekommen ist. Das könnte ja diplomatische Schwierigkeiten mit sich ziehen.
Ja. Kann man natürlich erst richtig nach der nächsten Folge beurteilen, aber grundsätzlich finde ich das problematisch, vor allen Dingen, weil es jetzt gerade wirklich so aussieht, als wäre das in unserer normalen Zeitlinie passiert.
Ja.
Ja. Ich meine, innerhalb des Kanons, also innerhalb des Serienkanons ist das jetzt alles irgendwie durchgängig, weil wir halt diesen schönen Ouroboros-Moment haben. Aber innerhalb des gesamten Track-Kanons finde ich es wirklich auch ein bisschen problematisch. Auf der anderen Seite haben wir haben PK gehabt. Ne? In PK hätte man was darüber hören müssen.
Ja, ist die Frage, ob man es hätte überhören müssen. Also, es kann natürlich auch einfach sein, irgendwie, dass dieser Incident war und dann kommt die Voyager halt mit Janeway nach Hause und dann erklärt die mal eben kurz, was da gelaufen ist. Und
war nicht so schlimm, wir können weiter die Romulaner retten.
Ja, genau. Also, ihr habt ja eh irgendwie zu tun und ihr müsst euch nicht weiter einen Kopf machen hier. Gwyn ist da jetzt irgendwie Chefin, die ist voll nett und lasst uns mal Beziehungen aufbauen und Essentia war ein bisschen doof, aber naja. Ich würde sagen, Schwamm drüber. Kann natürlich auch
irgendwas
sein.
Ist ja immer.
Irgendwas ist ja immer so, ja. Ne? Wer heute bedroht, der bedroht morgen nicht oder was auch immer. Vielleicht ist es dann halt auch am Ende zu unwichtig, weil wir sprechen ja auch, soweit ich weiß, nicht jemals wieder über Solum irgendwo. Ne? Also, solange Solum nicht fällt, muss man vielleicht nicht sagen, ach so, das waren die damals mit den Wurmlöchern, oder?
Ja. Also, ich bin gespannt. Also, wir haben jetzt keine unmittelbare Nachfolgeserie. Dementsprechend muss da keiner unmittelbar drauf hinausgehen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir eine Nachfolgeserie von Picard irgendwann bekommen, die meiner Meinung nach auch nicht Star Trek Legacy heißen muss, aber das ist eine andere Frage.
Ja.
Ich denke mal, in Star Trek Academy werden wir darüber nichts hören.
Nee, würde ich jetzt auch vermuten.
Wobei wir natürlich Warner Cut sehen könnten, das finde ich ganz spannend.
Eigentlich. Das stimmt. Ja. Aber es ist ja andere Zeitlinie, ist ja völlig, also klar, irgendwann vielleicht im Geschichtsunterricht, aber das, genau, den Schuh müssen sie sich ja gar nicht erst anziehen.
Ja, aber sie könnten Warner Cut zeigen.
Das stimmt.
Ist kein Problem.
Das geht.
Ja, und dann sind wir bei der Bewertung dieser Folge. Was sagst du denn?
Ich bin sehr glücklich, tatsächlich. Also ich habe mich ja lange gefragt, wie sie das jetzt wohl zu einem sinnvollen Ende führen würden, ne? Und ob das dann irgendwie alles funktioniert. Und ihr habt euch ja auch gefragt, irgendwie, ob das jetzt wohl ein Finale wird oder ob da möglicherweise noch Hintertüren offen bleiben für eine Fortsetzung, ne? Ob sie damals noch nicht gewusst haben, dass das vielleicht dann nicht fortgesetzt wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird hier das ultimative Ende werden. Und ich habe mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht, wie sie es dann am Ende erklären werden. Aber ich muss dir sagen, dass egal, was jetzt in dem zweiten Teil kommt, und es ist ja tatsächlich irgendwie ein Zweiteiler, der das Wort Zweiteilung tatsächlich auch verdient, weil es bleibt ja gar nicht so wahnsinnig viel offen. Ich muss dir sagen, mir hätte diese Folge am Ende als Finale tatsächlich schon gereicht, weil ich finde, dass ein wirklich gut inszeniertes Finale, ja, es gibt viel Action Zeitgeschichten hier, Spannung und sowas, aber es ist wirklich gut verankert, gut inszeniert, mir haben sogar diese ganzen Kampf- und Wettlaufszenen richtig gut gefallen. Ich mag das Szenario unten auf Solo mit diesen ganzen Leitern. Ich bin selber nicht so richtig schwindelfrei. Das hat mich ganz schön mitgenommen, wenn Dalda am Ende noch so und so weiter. Und dann der James Bond-mäßige Kampf zwischen Gwyn und Essentia finde ich wirklich auch toll inszeniert. Dann dieses ganze, die ganze Auflösung dieser Geschichte mit Wissenschaft und so weiter. Also ich habe diese Folge wirklich sehr gefeiert dafür, dass sie uns hier so ein tolles Ende bietet, dann eben mit am Ende diesem wunderschönen Bild, das die Schwere von Gwyns Schultern runternimmt, diese Melancholie, die sie jetzt über diese ganzen zwei Staffeln mit sich getragen hat, die quasi befreit wird durch den Rückhalt, den ja dann auch wirklich physischen Rückhalt ihrer Verbündeten, ihres Volkes, kann man ja sagen, wie auch immer. Also ich hätte mir kein schöneres Bild fürs Ende und für meine einer der Top 5 Lieblingsfiguren aus Star Trek entwickelt sie sich so langsam hier, oder sagen wir mal Top 10, aber wer weiß, wo sie noch hinklettert. Ich finde Gwyn, diesen Charakter, wirklich toll, und das ist für mich der perfekte Abschluss für diesen Charakter, und mehr hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier noch mit unserer Prodigy passiert und den anderen Crew-Members, aber bis hierhin bin ich wirklich sehr, sehr happy mit diesem ersten Teil unseres Finales. Und hätte es mir eigentlich nicht besser vorstellen können.
Ja. Ich habe wenig hinzuzufügen. Ich fand sie auch super. Ich fand sie ein bisschen schwächer als die letzte Woche, aber das hatte auch damit zu tun, dass ich in der letzten Woche wirklich das Gefühl hatte, dass da war alles auf so ein paar Charaktermomente geschrieben. Hier hatten wir dann doch relativ viel Action, aber auf der anderen Seite war das hier irgendwie eine schöne Auflösung dieser ganzen Zeitverwirbelung, die mich zwischendurch viele Nerven gekostet haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, ja, aber eigentlich ist es doch jetzt zu Ende.
Ja.
Also warum müsst ihr jetzt nochmal dieses Fass mit dem Loom aufmachen? So. Das hat für mich fast die Folge im Nachhinein so ein bisschen verschlechtert, weil ich gedacht habe, oh, jetzt von mir aus gucke ich mir auch eine Folge an, in der alles irgendwie nur noch zum Ende gebracht wird. Ihr landet auf der Erde, kriegt alle nochmal einen Orden in der
Starfleet Academy. Genau.
Ja. Und muss jetzt wirklich nicht so viel Loom noch gucken irgendwie. Und das hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Auf der anderen Seite bin ich zuversichtlich, dass sie wirklich auch eine schöne, gute zweiten Teil machen, in dem gar nicht mehr so viel geklärt werden muss. Sie müssen halt einfach nur an diesen Loom vorbei und die Protoss dann nach Tassamora bringen.
Vielleicht ist mal ja gucken. Auch, genau, vielleicht ist ja, also sie brauchen jetzt halt irgendwie einen Cliffhanger, damit die Leute noch die letzte Folge gucken. Vielleicht liegt es halt daran am Ende, ne? Und vielleicht, wie du schon sagst, ne, vielleicht ist es ja dann auch einfach in den ersten 4 Minuten geklärt, ne, irgendwie Wesley schickt die Loom nochmal irgendwie zurück, die landen mit dem Schiff auf Tas Lamora, alles ist toll, und dann kriegen wir nochmal irgendwie 20 Minuten Finale und Orden und Jubel und alles wird schön.
Hoffen wir doch mal.
Ja. Ich sagen. Nee, wird schön.
So. Schreibt's mir in die Kommentare, was ihr denn jetzt, über Ouroboros Part 1 denkt, ob ihr in dem Moment, in dem ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt nach vorne guckt oder denkt, oh, das war's jetzt aber eigentlich auch, vielleicht gucke ich mir Ouroboros Teil 2 gar nicht mehr an, weil im Endeffekt war es ein guter Abschluss. Und was ihr von diesem Technobabble haltet, was ihr von diesem Ausflug haltet und ob ihr euch eine dritte Staffel Prodigy gewünscht hättet. Die wird nicht mehr kommen, aber vielleicht hättet ihr euch sie ja gewünscht.
Und ist Gwyn auch in euren Top 10, Top 20, Top 50 Charakteren von Star Trek?
Bei mir nicht. Also 50 doch, bei 50 auch, aber Top 10 nein. Aber vielleicht Rock.
Ja, Rock ist auch super. Also was sie da so an Character-Building gemacht haben in dieser Serie, in dieser kleinen, unscheinbaren Serie, das ist schon echt, ja, das ist schon richtig gut.
Aller Ehren wert.
Ja.
Sebastian, du bist auch alle Ehren wert.
Ja, dito.
Ich freue mich nächste Woche mit dir über Ouroboros Teil 2 zu sprechen. Und zwischendurch sprechen wir noch ein bisschen über diesen Adventskalender.
Ich wollte gerade sagen, denk an Senf, mein Freund, denk an Senf.
Senf.
Ja, wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt, dann schaltet doch mal in den Discovery Panel Adventskalender rein. Gibt's auch auf YouTube. Und da sind die langen Pausen auch ein bisschen besser zu ertragen. Dann seht ihr nämlich, was wir tun in der Zwischenzeit.
Genau. Guckt euch alle auf YouTube an. Bringt uns gar nichts, aber...
Euch vielleicht.
Euch vielleicht, genau. So, macht's gut. Tschüss. Jetzt schlafen.
Adios. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.